Marco, mir ist gesagt worden, ich soll mehr Werbung machen. Kannst du das verstehen? Ich soll mehr Werbung machen. Ich soll den Leuten am Anfang direkt erklären, auf welche Seiten sie müssen, wo sie abonnieren sollen, wo sie ein Like dalassen sollen. Kannst du das verstehen?
Für dich Werbung?
Ja, klar, für mein neues Produkt hier.
Ja, selbstverständlich. Also immer mal raus damit. Also die Leute müssen wissen, was da Sache ist tatsächlich. Die müssen doch wissen, wo sie die besten BVB-Geschichten und News herkriegen.
Ja. Bist du auch in anderen BVB-Formaten zu Gast? Da musst du jetzt genau überlegen, was du da dann sagst.
Nein, im Moment nicht. Nee, im Moment nicht. Ich kenne quasi gar kein anderes Format mehr.
Ja, sehr gut. Ja, so lobe ich mir das. Ich habe übrigens hier, das zeige ich den Leuten jetzt quasi hier exklusiv, neue Sticker bestellt. Und es gibt da hier schon, gibt es andere Sticker, die in Dortmund angeblich schon die Runde machen. Ich weiß das nicht. Ja, aber ich habe auch den Eindruck, ich habe hier 250 von allen bestellt, dass mir welche geklaut wurden. Und dann bin ich natürlich nicht mehr verantwortlich dafür, was damit gemacht wird. Ja,
umso mehr fühle ich mich geehrt, bei dir sein zu dürfen.
Ja, okay. Ja, also du wirst mir natürlich nichts klauen. Anstatt bei anderen Formaten zu Gast zu sein, hast du dich natürlich für die Premium-Variante entschieden. Nein, Spaß beiseite. Erstmal vielen Dank, dass du mit dabei bist. Marco Hagemann ist heute mein Gast in der schwarz-gelben Runde. Und ich mache tatsächlich jetzt mal Werbung. Mir wurde gesagt, wenn die Sendung rauskommt, das ist ja in der Regel immer um 18 Uhr, dann sollt ihr bitte direkt liken, ja, das ist gut für den Algorithmus, ihr sollt gerne kommentieren, ihr sollt es Leuten weiterleiten, gerne dem Instagram-Kanal folgen und, das ist mir auch wichtig, wenn ihr ins Stadion geht, und das machen ja ganz viele von euch, das weiß ich, macht ein Foto, taggt die schwarz-gelbe Runde, ich teile das auch in der Story, habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen und ich habe ein bisschen was vor, ich wurde auch gefragt, wo man diesen Pulli bekommt. Hast du diesen Pulli, diese Art Pulli schon mal gesehen?
Nee, tatsächlich nicht, ne?
Ja, das ist, ich würde sagen, ja, das sind irgendwelche, ich sag jetzt mal random Spieler, die nicht wirklich Spieler waren, ja. Das muss so in der Zeit gewesen sein, als Mkhitaryan in Dortmund gespielt hat. Ja? Also so 16, 17, 18, so um den Dreh. Also das Ding ist schon ein bisschen älter, aber die Leute haben gefragt, wo kriege ich das? Ja, das bekommt ihr natürlich nicht mehr, weil das war ein offizielles Produkt von Borussia Dortmund, aber einer der Hörer, Felix, der hat sich bei mir gemeldet und der hilft mir jetzt bei Grafiken. Und deswegen entwirft er jetzt ein Design, ganz aktuell, mit den Charakteren, die auch in diesem Podcast über viele Jahre schon eine Rolle gespielt haben. Also in einem anderen, aber jetzt in diesem auch. Zum Beispiel Ursula, die eigentlich ja gar nicht Ursula heißt, aber nicht erkannt werden will. Und deswegen, ja, gibt es jetzt dann demnächst auch so eine Grafik. Und dann werde ich das anbieten als Merchandise. Gib mir noch ein paar Tage Zeit, gib vor allem Felix noch ein paar Tage Zeit. Und da möchte ich mich auch nochmal sehr herzlich bedanken bei allen, die mich so fleißig unterstützen. Es gibt ja Leute, die erstellen dann Thumbnail für die Sendung und so weiter. Also vielen Dank nochmal an alle. Wir haben kurz vor Start der Aufzeichnung darüber gesprochen, dass wir natürlich heute über Niko Kovac sprechen. Und dann hast du mir gesagt, ja, du hast letztens ein Interview mit dem gemacht. Wann war dieses letztens genau?
Das ist schon ein Weilchen her tatsächlich. Also gesehen und einen kurzen Smalltalk habe ich mit ihm abgehalten in Mainz diese Saison tatsächlich. Aber das längere Interview, das ist tatsächlich schon im Februar dieses Jahres gewesen. Vor dem Champions-League-Spiel, Heimspiel gegen Sporting Lissabon, da bin ich schon einen Tag vor dem Spiel angereist. Und dann macht man halt so mit Trainer und mit einem Spieler, damals war es Pascal Groß, also ein Vorab-Interview, damals für The Zone. Und dann habe ich ihn auch vor dem Spiel interviewt, dann im Westfalenstadion. Ja, das ist schon ein bisschen länger her.
Ja, und dann, ich hatte ja da Lil in den Raum geworfen, als du Februar gesagt hast. Dann hast du gesagt Sporting. Da habe ich gedacht, ja, stimmt, es war Sporting. Und dann sind sie ja nach der Runde gegen Lil ausgeschieden. Gegen wen war das nochmal? Da kam ich nicht drauf. Ja. Und der Witz ist, es war ja gegen Barcelona und ich war bei beiden Spielen im Stadion. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht gesehen hätte, was da passiert ist. Ja, also
es passiert so viel, man kann nicht immer alles wissen.
Dazu. Nein, das ist das Problem, ja, weil tatsächlich sehr viel passiert. Ist das bei dir denn manchmal auch so, weil es ja schon auch Kollegen gibt, die sagen, ich weiß manchmal nicht mehr, wie das Spiel gestern ausgegangen ist. So schlimm ist es bei dir wahrscheinlich nicht.
Nee, so schlimm ist es nicht, aber aufgrund der Anzahl, die man dann so macht und wenn du dann noch in Wettbewerben springst, ne, wie Bundesliga, dann machst du Champions League, dann Zweite Liga, Europa League, also ich darf ja sowohl für RTL als auch für The Zone jeden Wettbewerb da quasi betreuen und begleiten. Und dann ist es natürlich mal irgendwann, wo du sagst, boah, wo war ich eigentlich gerade vor 2 Wochen, welches Spiel war das eigentlich? Das geht dann schnell so ins Kurzzeitgedächtnis. Ich habe leider nicht so ein unglaublich gutes Langzeitgedächtnis wie beispielsweise mein Kollege Thomas Wagner. Grüße an der Stelle,
Ja, schöne Grüße an ihn.
der alles weiß quasi und immer noch Spielminuten aus den 70er Jahren bei gewissen Begegnungen und dann noch Randgeschichten. Ein unglaubliches Fußballlexikon, aber eben nicht nur Fußball, der ist ja auch politisch, der ist geografisch wirklich ein unglaublicher Typ, der sich da so viel merken kann. Ich muss dann häufig immer wieder vieles nachlesen und nachschauen tatsächlich, ja. Ich hätte gerne diese Gabe.
Ist er ein Fall für Promi? Wer wird Millionär?
Auf jeden Fall. Also
Ja?
auf jeden Fall. Also wenn ich da mal mitmachen würde, dann wäre Thomas Wagner definitiv einer meiner Telefonjoker tatsächlich. Aber ich weiß auch, ein Kollege von damals DSF Sport 1, Uwe Morawe, auch richtig
Oh,
gut. Der
ja.
hat auch vieles abgespeichert in der Birne. Respekt, kann man da einfach nur sagen, ja.
Da muss ich aber eine Geschichte erzählen, das war wirklich sensationell. Es ist ein U21-Länderspiel, was Uwe Morawe mal kommentiert hat. England gegen Deutschland. Ich meine, das Spiel hätte in Middlesbrough stattgefunden, ja. Und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil ich das auch so wahrgenommen habe wie Uwe Morawe. Und der Kollege war nicht vor Ort. Ja, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Und dann schießen die Engländer ein Tor und 4, 5 Minuten später schießen die das gleiche Tor nochmal. Ja, gleicher Angriff über die gleiche Seite. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, gleicher Angriff über die gleiche Seite. Und er kommentiert das wieder mit einer Inbrunst. Und das gibt's doch nicht. Schon wieder der gleiche Fehler in der Abwehr. Und es war die Zeitlupe. Ja, es war wirklich eine Unverschämtheit. Aber ich habe Uwe Morawe immer sehr, sehr gerne gehört damals beim DSF. Also, ja, diese
Wir wollen die
Anekdote
Zeit nicht
musste ich
sprengen,
loswerden.
aber ich muss da, mir fällt da auch eine Geschichte aus meiner Heimat ein, als ich eben noch nicht Journalist war, also so ein kleiner Journalist in der Heimat bei der Tageszeitung Westfalenblatt in meiner Heimat Schloß Holte. Und da habe ich natürlich auch eine Stammkneipe gehabt, wo wir häufig hingegangen sind. Und ich werde das nie vergessen damals. Es sind sehr viele Bielefeld-Fans dort in der Umgebung, weil es nur 20 Kilometer sind bis Bielefeld von meiner Heimat aus. Und Bielefeld spielte und ich glaube, sie gewannen 3-1, aber während des Spiels schlief schon einer ein an der Theke. Aufgrund möglicherweise eines so hohen Bierkonsums ist er mal kurz weggenickt. Das Spiel war zu Ende und sie freuten sich alle so weiter in der Kneipe. Und während die Highlights liefen, nochmal die Zusammenfassung, wachte er auf und jubelte natürlich dann beim 2-1 und beim 3-1.
Aber es war nicht Uwe Morawe, ne?
Es war nicht das von
Das wäre
Uwe
natürlich sensationell gewesen.
Morawe. Ja, und sagte, boah, was für ein Spiel. Und dann haben wir sie irgendwie 5-1 geschlagen. Nein, das Spiel ist leider schon irgendwie 25 Minuten vorbei. Aber schön, dass du jetzt wieder mit dabei bist. Als wäre nichts gewesen. Also aufgewacht und natürlich dann sofort ein Bier obendrein bestellt.
Ja, ein
Klar.
Konterbierchen, ja?
Auf jeden Fall. Auf jeden
Ja.
Fall.
Ich muss aber noch fragen, weil du ja auch viel unterwegs bist. Ich weiß nicht, ich glaube, als ich dich angefragt habe, da habe ich gesehen, boah, der ist hier und da unterwegs, ist er jetzt an dem Tag wieder auch unterwegs. Und bei den Spielern sprechen wir über die Belastung, ja, weil die bringen ja noch körperliche Höchstleistungen. Aber du fliegst nicht mit dem Charter und du bist nicht immer im Fünf-Sterne-Hotel. Ne? Also ich habe irgendwie, habe ich letztens eine Instagram-Story gesehen, weiß ich nicht, irgendwie 5 Uhr morgens aufgestanden.
Ja, das passiert tatsächlich. Manchmal auch selbst schuld. Nein, also bei mir hat sich das mittlerweile in den Jahren so ein bisschen verändert. Ich bin dann doch gerne, wenn ich die Möglichkeit sehe, nehme ich den ersten Flug dann irgendwie zurück, um dann wieder zu Hause zu sein. Aufgrund der Tatsache, weil man halt viel unterwegs ist und dann ist zu Hause dann doch immer am schönsten tatsächlich. Wobei ich sagen muss, zu der Zeit, als ich mit Steffen Freund sehr viel kommentiert habe, da habe ich lieber den späteren Flug genommen, weil wir nach dem Spiel meistens noch
Noch was essen
zusammengesessen
waren.
haben.
Ja,
Was
was
essen
essen
waren,
waren.
natürlich,
Ja.
sondern eine kleine Apfelschorle noch getrunken haben und das gesamte mal Revue passieren lassen haben. Manchmal mache ich das immer noch, aber ich bin dann doch echt froh, wenn ich dann relativ frühzeitig wieder zu Hause bin, um noch was vom Tag zu haben, bevor du halt irgendwie um 12 fliegst aus Hamburg oder aus irgendeiner europäischen Stadt und du bist dann irgendwie, keine Ahnung, so nachmittags, spätnachmittags wieder zu Hause, dann ist der Tag irgendwie kaputt. So habe ich mir das mal irgendwann mal ein bisschen angewöhnt, ein bisschen früher dann wieder abzuhauen, ja.
Es war natürlich diese eine sensationelle Saison der Eintracht, wo sie am Ende die Europa League gewonnen haben. Ist das so, was du als Kommentator begleitet hast, die schönste Zeit gewesen, weil das ja immer eine unfassbar intensive Stimmung war dann auch vor Ort? Und ihr wart ja nicht an irgendwelchen Spielorten. Also ihr habt euch da schon auch ein paar Highlights rausgepickt, ne, bei der Auslosung.
Lag nur an uns, genau. Wir haben die Lose gezogen und wollten...
Der Steffen hat die Lose gezogen.
Der Steffen hat die Lose gezogen. Ja, also natürlich bleibt diese Saison, aber auch schon diese erste Saison, als die Eintracht das Halbfinale erreicht hatte und im Elfmeterschießen dramatisch bei Chelsea ausschied. Damals noch mit Martin Hinteregger beispielsweise, der da Tränen vergoss. Das bleibt auch in Erinnerung. Aber klar, diese entscheidende und spezielle Europareise von Eintracht Frankfurt mit dem Finale in Sevilla gegen die Glasgow Rangers, auch da Elfmeterschießen, natürlich bleibt das in Erinnerung, das bleibt unvergessen. Weil wir so viel erlebt haben, weil natürlich die Beziehung zur Eintracht, egal auf welcher Ebene, sehr eng geworden ist. Weil wir natürlich sie mit Inbrunst da begleitet haben, weil wir dann auch Fußballfans waren, logischerweise, weil das ist eine deutsche Mannschaft, die seit Jahrzehnten mal wieder diesen Pokal gewonnen hat. Das war schon sehr emotional. Das war zwischendurch sehr lustig auch. Es gab echt schöne Abende, schöne Momente. Das wird immer unvergessen bleiben. Also das ist ja ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt noch so viel mehr. Wir haben die Länderspiele kommentiert, die Nationalmannschaft. Also ich habe sie über 11 Jahre begleitet insgesamt. Ich glaube 6 davon mit Steffen zusammen. Ich war im Tennis kurz mal mit Angelique Kerber, Australian Open Erfolg,
oh,
der
ja.
erste Grand Slam Erfolg.
2016, glaube ich, ne?
Ja, genau. Von Angie gegen Serena Williams damals live vor Ort für Eurosport. Mein allererstes Spiel. Also es gibt so viele Momente, die man natürlich nicht vermisst, aber klar, Eintracht Frankfurt zählt auf alle Fälle dazu, ja.
Tennis oder Paddle?
Immer noch Tennis tatsächlich. Wobei Paddle auch, ja, auch eine Leidenschaft jetzt geworden ist. Es ist relativ einfach zu lernen. Also die Lernkurve ist schon eine enorme und wir haben halt so eine Runde. Ich kann das ruhig öffentlich machen. Ich spiele mit DAZN-Kollegen. Wir haben da so eine Alt gegen Jung. Wie beim Fußball früher, quasi, wenn es so ein Trainingsspielchen gibt, alt gegen jung, aufgestellt. Ich darf da mit Jan Platte spielen, der mein Jahrgang ist, tatsächlich. Und wir spielen gerade, wir haben vorher gegen Max Siebald und Sascha Bigalke gespielt. Bigalke ist ja jetzt dann zum 1. FC Köln gewechselt. Jetzt haben wir Nico Sepe, der auch noch jung ist, auch ein Kommentatorkollege von DAZN. Und wir spielen gerade gegen sie. Und man kann sagen, noch hält die ungeschlagene Serie von Jan und mir, also die Alten, die fast 50 sind, das kann man ja sagen, halten sich sehr wacker, weil wir natürlich sehr viel mit Auge spielen, muss man sagen, mit sehr viel Erfahrung.
Ja, mit Auge, mit Erfahrung, mit Cleverness, da müssen die Jungen noch ein bisschen was lernen. Ja,
aber es macht tierisch viel Spaß und man trifft sich auch mal außerhalb. Wir sind, man verabredet sich und ein bisschen Sport treiben zwischendurch, das ist schon ganz cool und das ist, Paddle ist dann halt auch echt Socializing. Und dann quatscht man halt vorher, nachher, das macht echt viel, viel Laune tatsächlich.
Ja, das ist ja hier in Dortmund relativ groß und weit verbreitet und ich habe es ja auch jetzt im Sommer auch vor allem sehr, sehr häufig gespielt. Ja. Muss mal eine wieder sehr, ein bisschen was tun, ja.
Eine sehr, bitte? Sehr schöne Anlage in Dortmund, kann ich nur empfehlen, Paddle City. Geh gerne mal hin, Outdoor sowie Indoor-Plätze, also das ist eine richtig, richtig schöne Anlage in Dortmund.
Pass auf, wir machen das so, weil jetzt wird es zeitlicher knapp, aber ich sag mal, im Frühjahr, wenn du mal wieder hier bist, dann gehen wir am Vorabend des Spiels, gehen wir mal irgendwo spielen da, eine Runde.
Sehr, sehr gerne.
Ja, dann machen wir das mal und irgendwann wirst du ja, denke ich, Ende Februar, Anfang März oder sowas um den Dreh wird wahrscheinlich in Dortmund sein. Wir sprechen natürlich jetzt gleich ausführlich über das Spiel beim HSV, aber vielmehr die Auswirkungen, ja, also was das verursacht hat, emotional auch im Umfeld von Borussia Dortmund, nicht unbedingt bei der Mannschaft selbst. Auch da gab es ein bisschen Frust, aber vor allem natürlich auch bei den Fans. Wir sprechen über Niko Kovac, weil du ja gerade schon erzählt hast, dass du mit ihm auch gesprochen hast und wie er generell auf dich wirkt und warum er vielleicht mehr Kredit hat als Trainer vor ihm hier bei Borussia Dortmund. Das ist ja aus meiner Sicht schon augenscheinlich und dann haben wir ganz, ganz viele Hörerfragen bekommen. Wenn man so ein Gegentor kassiert in der letzten Minute der Nachspielzeit, dann ist ja eigentlich logisch, also du hast ja dann unentschieden gespielt oder wahrscheinlich das Spiel verloren, eins von beiden, dass der Frust dann relativ groß ist. und ich kann dann auch Diskussionen der Spieler untereinander verstehen. Wenn du jetzt als Fan so ein Spiel betrachtest und deine Mannschaft spielt, wie emotional bist du dann und wie rational kannst du das Spiel dann noch bewerten?
Also wenn ich ganz privat im Spiel gucke, natürlich bin ich emotional. Aber es kommt, die Rationalität kommt natürlich dann schon durch. Ne? Das kann ich natürlich auch nicht so ganz abschütteln, weil ich vielleicht ein bisschen anders Fußball dann noch gucke tatsächlich. Ich glaube, es wäre anders, wenn ich jetzt dann auf der Tribüne stehen würde, ne, und mit Schal und mit Freunden oder so, dann ist das natürlich was anderes. Aber hier zu Hause, ja klar, also dann ist man emotional und ärgert sich auch tatsächlich als Privat-Marco bei so einem Gegentreffer, der völlig unnötig war, weil man im Grunde genommen ja schon früher im Spiel es nicht geschafft hat, das zweite hinterherzulegen oder auch das dritte hinterherzulegen, bei allem Respekt vom Hamburger Sportverein, ne, der gekämpft hat, der gefightet hat, der auch ein guter Aufsteiger ist, der sich auch gefunden hat, der sich stabilisiert hat tatsächlich. Aber das darf natürlich einem vermeintlichen Spitzenteam wie Borussia Dortmund nicht passieren. Wenngleich ich auch sage, ein bisschen losgelöst jetzt von dem 1:1 in Hamburg, es geht ja auch darum und es ging darum, eine stabilere Hinrunde mal zu spielen. Das war nicht immer so der Fall in den vergangenen Jahren, das weißt du auch. Und ich glaube, dass Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren Spiele verloren hat, die sie im Moment dann eben nicht verlieren. Immerhin. Das ist so ein bisschen das Positive. Aber nochmal, du hättest 2 Punkte wieder mehr haben können auf deinem Punktekonto. Und das war komplett unnötig, sich dann so hinten reindrängen zu lassen, mit der Qualität, die auf dem Platz steht, musst du das cleverer spielen einfach.
Die Sache ist, Marco, das ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison. In Turin hat man eine Führung verspielt, auf St. Pauli hat man eine Führung verspielt und jetzt hat man eine Führung verspielt. Mhm. Also da ist ja schon, ich will nicht sagen, ein roter Faden zu erkennen, weil man auch Spiele gewonnen hat, wie zum Beispiel in Augsburg, und das hast du richtig gesagt, die hätte man in der Vergangenheit wahrscheinlich verloren. Man hat auch jetzt ganz oft kein Gegentor kassiert, man hat die zweitbeste Defensive der Bundesliga nach 11 Spieltagen, und das hatte in der Vergangenheit, also in den letzten 7, 8, 9 Jahren bei Borussia Dortmund absoluten Seltenheitswert. Da musste man immer 3, 4, teilweise 5 Tore schießen, um Spiele zu gewinnen, und das ist dann natürlich nicht immer möglich. Kannst du dann trotzdem den Frust der Leute verstehen, die sagen, wie kann das sein? Auch, du hast es angesprochen, der HSV, ein respektabler Aufsteiger. Aber wenn ich dann auch sehe, wie Reasson da einfach das Beinchen hebt, um die Flanke zu verhindern, das ist mir dann ein bisschen wenig Gegenwehr.
Ja, natürlich kann ich den Frust verstehen. Ich möchte mal so die zwei Seiten der Medaille auch charakterisieren. Borussia Dortmund war saisonübergreifend 14 Spiele, glaube ich, ungeschlagen. Hat dann verloren in München mit einer richtig guten zweiten Hälfte. Also da haben sie auch gezeigt, es geht übrigens auch spielerisch. Also Offensivspiel war da wirklich sehr, sehr gut hier in der Allianz Arena in München. Aber natürlich kann ich auch jetzt den Frust verstehen. Keine Frage. Die Frage, die ich mir halt so stelle, ist, Borussia Dortmund ist unter Niko Kovac deutlich stabiler geworden, deutlich disziplinierter geworden, hat den Fokus anders gesetzt, Systemumstellung, Dreierkette respektive Fünferkette, und hat sich dann mit einer fantastischen Rückrunde für die Champions League qualifiziert. Also das Ziel erreicht, das man nicht für möglich gehalten hatte, auch nicht als Außenstehender. Kommt dann wieder, ja, St. Pauli-Spiel, gebe ich dir recht, aber man kommt wirklich sehr gut in diese Hinrunde rein in dieser Saison. Und steht wirklich auf vernünftigen Füßen, weil du ja den Ansatz und das Ziel verfolgst, wir müssen jetzt konzentriert eine vernünftige Hinrunde spielen, um nicht wieder irgendwann das Feld von hinten aufzurollen. Das funktioniert übrigens nicht immer tatsächlich, so wie in der vergangenen Saison, als du so einen Flow hattest, als es zumindest auch spielerisch ganz ordentlich war zwischendurch. Also was willst du eigentlich, ne? Kannst du dich während einer Saison auch offensiv dann weiterentwickeln? Will das der Trainer? Also Ich glaube, wir sind gerade so in einem Graubereich. Es ist ja jetzt nicht alles schlecht, auf gar keinen Fall. Du hast die zweitbeste Defensive erwähnt, aber es ist eben auch nicht alles super gut gerade, auch wenn sie als Tabellendritter der Fußball-Bundesliga immer noch sehr gut dastehen letztendlich. Also wie definiert man sich gerade selbst? Also was ist man gerade? Was will man sein? Und das werden, glaube ich, jetzt dann noch bis zur Winterpause die kommenden Spiele tatsächlich auch zeigen. Was ist Borussia Dortmund gerade? Eine stabile, insgesamt stabile Mannschaft, die aber gerade so Probleme hat, Spiele zuzumachen, Spiele wirklich auch mal über einen langen Zeitraum zu dominieren? Oder will man aus der defensiven Stabilität wieder mehr Richtung Spektakel gehen, wie in den Jahren zuvor? Also ich glaube, dass, wie soll ich das sagen? Den Sinn von Borussia Dortmund, den muss man jetzt irgendwie entwickeln, verstehen und vielleicht auch tatsächlich dokumentieren.
Ich möchte mal auf etwas eingehen, was einige Hörer auch geschrieben haben. Die haben zum Beispiel moniert, dass Niko Kovac jetzt in diesem Spiel konkret in Hamburg halt sehr spät auch erst gewechselt hat. Also es gab einen ersten Wechsel mit Adeyemi für Bayer in der 66. Minute. Und Maxi Bayer hat jetzt in dem Spiel auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Also da kann man vielleicht dann auch mal früher überlegen, wenn du dann ja auch führst, zu sagen, ich bringe die Geschwindigkeit von Karim Adeyemi bei einem Vorsprung ein bisschen eher. Felix Metscher kam in der 82. für Kani Chakwumeka, der ja das Tor auch geschossen hat. Deswegen gut, dass er quasi von Anfang an mit dabei war. Hat bei den Kollegen des Kicker auch eine 2,0 bekommen. Also die Leistung war auch absolut ordentlich. Und dann gibt's aber in der Nachspielzeit nochmal Wechsel. Sabitzer und Anselmino, die kommen für Groß und Girassi. Jetzt kann man sagen, okay, Sabitzer und Groß, das ist mehr oder weniger positionsgetreu. Aber bettelt man nicht deiner Meinung nach noch darum, einen Gegentreffer zu kassieren, wenn du so einen defensiven Spieler wie Anselmino bringst, also einen Abwehrspieler für einen Stoßstürmer? Und ich weiß natürlich, in den letzten 3-4 Minuten kann in einem Fußballspiel nach einem langen Ball immer alles passieren. Aber ich finde, wenn du dann noch einen Fabio Silva beispielsweise auf der Bank hast, bring doch den vielleicht für Girassi, damit du zumindest vorne nochmal eine Anspielstation mehr hast. Also damit du nochmal einen Ball, den du einfach rausschlägst, von einem Stürmer festmachen lassen kannst.
Ich weiß, dass das Themen sind, die natürlich zu diskutieren sind. Ich bin immer so einer, der maßt sich das selten an, sozusagen von oben herab, sozusagen, ich bin jetzt der Fußballlehrer und ziehe jetzt die kompletten Entscheidungen durch den Kakao. Ich glaube, dass das Trainerteam A, Eindrücke hat aus der Woche. Also sie kommen aus Manchester mit einem klaren 1-4, sehen Trainingsleistungen, sehen auch körperliche Dinge. Es wird ja alles getrackt mittlerweile. Sie ordnen das ein für sich. Sie beobachten natürlich das Spiel. Keiner weiß, gab es irgendwelche Zeichen oder so zwischendurch von Spielern, dass du dann als Trainer so oder so reagierst. Ich glaube, Borussia Dortmund, egal wie sie jetzt gewechselt haben, Sabitzer und Anselmino, also ich verstehe die Diskussion. Girassi ist übrigens nicht in Topform. Vielleicht hätte man den auch schon früher rausnehmen können. Ne? Mal so by the way. Das ist jetzt nicht mehr der Girassi, von dem Borussia Dortmund eine große Abhängigkeit verspürt hat. Weil die Abhängigkeit gibt's gerade nicht, weil Girassi nicht in Form ist. Ich glaube, das liegt auch an kleineren Verletzungsgründen. Jetzt hat er Nationalmannschaftsreise abgesagt und versucht sie jetzt ein bisschen zu erholen.
Vielleicht auch besser so, dass er die abgesagt hat.
Absolut, absolut. Borussia Dortmund, ich erinnere mich an Spiele, da gucke ich mir die Ersatzbank an und denke, und das haben übrigens auch die Dortmunder gesagt und auch viele Experten drumherum, boah, die erste Elf, aber schau dir die Bank an. Mein lieber Mann, was können die für eine Qualität noch reinbringen? Und da sind sehr viele Nationalspieler, also auch Marcel Sabitzer beispielsweise, der auch so ein bisschen durchhängt, nach super Saisonstart im Übrigen. Da erwarte ich von den Spielern, dass sie auf dem Platz die Verantwortung übernehmen, die richtigen Entscheidungen auch treffen können, um dieses Spiel trotzdem runterzuspielen. Das erwarte ich einfach. Also ich glaube auch, dass Niko Kovac das erwartet, dass du einer Mannschaft mit Wechsel natürlich auch ein gewisses Zeichen geben kannst. Ja, das stimmt, das glaube ich tatsächlich auch. Aber dann, also die wollen alle Führungsspieler sein. Und dann muss ich sagen, okay, der hat jetzt so gewechselt, vielleicht innerlich grummelig so ein bisschen, das gefällt mir jetzt nicht, aber hey, Freunde, wir sind eine Mannschaft und wir übernehmen jetzt diese Verantwortung auf dem Platz. Jeder will doch immer auch Verantwortung übernehmen und eine Führungsqualität übernehmen. Dann zeigt das auch in der Schlussphase. Dann befrei dich aus einem Druck. Da kam eine Flanke nach der anderen reingeschneit und Borussia Dortmund hat dieses Spiel aus der Hand gegeben. Aber nicht erst in der Nachspielzeit, sondern das war ja, ich würde mal sagen, gefühlt ab der 35. Minute, nachdem sie die ersten 35 Minuten richtig gutes Auswärtsspiel gezeigt haben. Also da erwarte ich mir auch von Spielerseite auch ein bisschen mehr. Jetzt alles so auf den Trainer immer anzuschieben. Da kommen wir vielleicht leider mal drauf, was Niko Kovac vielleicht auch machen könnte, was er für ein Typ ist. Das ist mir manchmal mal so ein bisschen zu einfach, das jetzt auf Einwechslung, Auswechslung zu debattieren. Es befinden sich gerade auch Spieler wirklich in einem Formtief. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und dann liegt es am Trainerteam und an den Spielern selber, sich daraus wieder zu befreien.
Wenn wir jetzt also mal explizit auf dieses Spiel in Hamburg schauen, erwartest du dann im Prinzip von den Spielern, dass sie mehr Eigenantrieb haben, beispielsweise auf ein 2-0 zu gehen? Dass das gar nicht unbedingt als Impuls vom Trainer kommen muss, sondern dass die Spieler sagen, pass mal auf, also du hast gerade von Führungsansprüchen auch gesprochen, dass die alle Führungsspieler sein wollen. Der Einzige, wo man das ja in Dortmund so richtig wahrnimmt im Verhältnis Leistung und Anspruch, ist Nico Schlotterbeck und Gregor Kobel würde ich da auch noch mit reinnehmen, aber ist halt ein Torhüter. Ja, dass da mehr kommen muss von Spielern wie eine Maxi Bayer, der in Hoffenheim ja damals super gespielt hat, eine okay erste Saison hatte in Dortmund, dass so ein Spieler dann halt ein besseres Spiel zeigt, weil er ja vielleicht auch wieder zur Weltmeisterschaft möchte mit der Nationalmannschaft und so weiter. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich möchte jetzt nicht auf Maxi Bayer rumhacken, um Gottes Willen. Aber das sind doch Spieler, auch ein Pascal Groß, ja, der jetzt nicht jede Woche zum Einsatz kommt, der sollte eigentlich genug Kräfte haben, um besser Fußball spielen zu können. Das können sie ja auch, haben sie ja schon gezeigt in der Vergangenheit.
Ja, also natürlich gibt's, wir sind bei der Besprechung nicht mit dabei, ne? Man weiß immer nicht, was das Trainerteam um Niko Kovac den Jungs mitgibt auf dem Weg, aber nochmal, die ersten 30, 35 waren echt gut. Und es ist auch keine, ich fand auch die Einstellung jetzt nicht bedenkenswert, wie schon so manche Tage, ne, die wir da mal diskutiert haben. Gar nicht. Ja, aber darum geht's. Du führst 1-0 und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Niko Kovac dann reinbrüllt oder dann. Ich weiß nicht, was er in der Pause gesagt hat, so von wegen, das verwalten wir jetzt. Jetzt ziehen wir uns mal alle zurück. Du kannst in einem 3-4-1-2, 3-4-3, je nachdem, wie du das dann immer wieder titulierst, kannst du ja trotzdem aufs Zweite gehen. Also, wenn du den Ball hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass Niko Kovac schon immer sagt, so, jetzt spielt aber schön hinten rum und nimmt den Gregor noch mit und lange Ballbesitzphasen, sondern du hast doch Spieler, die auch nach vorne spielen wollen, tatsächlich. Und dann muss doch dieses Gefüge, nochmal, die stehen auf Tabellenplatz 3 der Fußball-Bundesliga. Ein gewisses Maß an Selbstvertrauen sollte man doch Borussia Dortmund hoffentlich irgendwie zugestehen und sollte man doch hoffentlich sehen. Also da erwarte ich mir schon, hey, wir sind Borussia Dortmund, bei allem Respekt vor dem HSV, sind Aufsteiger, in Hamburg, eklig, schwierig zu spielen. Aber wir sind da, wir führen 1-0 und das spielen wir jetzt mal richtig clever runter. Also das verlangen sie doch von sich selbst auch immer. Deswegen, ich nehme auch Spieler in die Pflicht. Sonst ist mir das alles immer sehr schnell zu einseitig tatsächlich.
Wenn wir jetzt mal das City-Spiel mit reinnehmen, noch in die Bewertung des Hamburg-Spiels und auch dem fehlenden Druck auf ein 2-0 jetzt in diesem Spiel, kann es deiner Meinung nach sein, dass das vielleicht dann doch auch in der Deutlichkeit des Ergebnisses und auch der Art und Weise bis auf, ich sag mal, 20 Minuten in der zweiten Hälfte in Manchester einen kleinen Knacks gegeben hat, was dieses Selbstverständnis angeht, was du gerade angesprochen hast? Weil ich mir schon vorstellen kann, dass sie jetzt wieder auf dem Weg waren in Richtung mehr wir sind Borussia Dortmund, so wie du das gerade formuliert hast. Wir sind Borussia Dortmund, die anderen müssen erstmal gucken, dass sie uns schlagen, also bis auf die ganz großen Bayern München und die internationalen Spitzenteams, aber bei allen anderen, finde ich, kann man dieses Selbstverständnis schon haben. Und da waren sie wieder auf diesem Weg, auch wenn das Spiel in Augsburg nicht schön war, auch wenn das Spiel zu Hause gegen Köln nicht schön war, aber sie haben diese Dinger gewonnen. Und dann kommt so ein Spiel in Manchester, du gehst völlig unter, also meiner Meinung nach bist du völlig untergegangen. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ist man völlig untergegangen. Und das hat dann schon noch eine Auswirkung bei so einem Auswärtsspiel in Hamburg. Und es war ja nicht das erste Auswärtsspiel jetzt in den vergangenen Wochen.
Ich habe das Spiel gegen Manchester in der Konferenz für The Zone kommentiert. Und ich habe im Vorfeld so gesagt, na, gucken wir mal. Ja, ich weiß, Manchester City kommt so gerade so ein bisschen wieder in Fahrt, hatten auch einen sehr durchwachsenen Saisonstart, ne? Sind so, wie ich finde, gerade so in seinem neuen Prozess unter Pep Guardiola. Vielleicht geht da was. Weil, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Borussia Dortmund Tabellenzweiter der Fußball-Bundesliga. Tabellenzweiter der Fußball-Bundesliga. Und ich habe in der Konferenz gesagt, also der BVB braucht sich jetzt nicht kleiner machen, als vielleicht einige meinen. Es ist ein großer Club. Ich sehe auch bei Borussia Dortmund in der Startelf, beispielsweise bei Man City, auch nicht 8 Neuzugänge. Eigentlich ist das Gerüst sehr gewachsen. Eigentlich sollten sie alle wissen, was sie tun sollen und müssen. Und da war ich zwischendurch auch fassungslos. Da kommt der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga. Wo ist dieses dann in dem Moment, hey, kommt ihr ruhig? Ja, ihr seid eine gute Mannschaft. Natürlich, klar, das ist eine gute Mannschaft, Manchester City, mit sehr guten Individualisten. Pep Guardiola-Fußball. Ein bisschen anders mittlerweile, aber immer noch stark. Aber Borussia Dortmund ist doch auch stark. Warum gehst du da so runter? Das verstehe ich nicht. Und ja, vielleicht kann da natürlich so ein Prozess einsetzen. Waren wir nicht eigentlich schon weiter? Waren wir nicht schon irgendwie gewachsen und stabil? Und vielleicht gab es da so ein paar Überlegungen, die dafür gesorgt haben, dass es beim HSV gut anlief und irgendwann auch so eine mentale Passivität reinkommt. Also ich bin jetzt kein Psychologe, das ist alles ja nur so Mutmaßungen. Nochmal, wir sind nicht jeden Tag beim Training. Aber wenn du dann, die Bayern sind gefühlt 14 Schritte weiter. Die stehen dann da und sagen so, kommt, wir sind der FC Bayern München. Das kann doch Borussia Dortmund auch tun. Mit einer super Rückrunde, nochmal, wir haben nicht 27 Neuzugänge, einen Komplettumbruch erlebt, mit Kaderergänzungen, die natürlich auch ein bisschen brauchen, fairer halber, das muss man auch mal sagen. Einige kommen aus Verletzungen, Fabio Silva beispielsweise, Anselmino, Joe Bellingham noch ganz jung, easy, ne, gibt dem Zeit beispielsweise, aber es ist doch sehr viel gewachsen. Also, wo ist die breite Brust? Wo ist dieses Selbstverständnis? Das leuchtet mir manchmal nicht so ganz ein, warum das nicht permanent auf den Platz gebracht hat, geplatzt gebracht wird. Viele Gegner, sie auch 1. FC Köln beispielsweise, wenn die ein bisschen mehr auch Spielglück, ein bisschen mehr Effizienz hätten, ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit gehabt hätten. Ich weiß nicht, ob der Borussia Dortmund dann das Spiel 1-0 gewonnen hätte in der 97. Minute durch den entscheidenden Treffer. Da wage ich mal zu bezweifeln. Aber wie kann das sein? Du musst doch da zu Hause stehen und sagen, so, kommt her. Wir sind's. Das meine ich halt, als ich anfangs sagte, was ist Borussia Dortmund? Was wollen sie sein? Ja, wir gucken mal, dass es eine halbwegs vernünftige Hinrunde wird. Ist es das? I don't know. Weiß ich nicht.
Das ist jetzt zu wenig.
Ich sage, die müssen sich selbst fragen, was wollen wir denn? Jetzt spielen sie noch eine halbwegs stabile Hinrunde als Tabellendritter. Aber Sebastian Kehl hat es, glaube ich, auch gesagt. Ne? Und Lars Ricken, es kommen Spieler daher, wir müssen mehr Fußball spielen. Ne? Wir müssen offensiver jetzt auch ein bisschen sein. Also will man dann Weiterentwicklung jetzt sehen, wieder oder ein bisschen die Rückkehr zum alten Borussia-Stil? Was ist die Identität? Reicht die jetzt nicht mehr unter Niko Kovac, diese Disziplin, dieses defensive Grunddenken, die defensiven Basics, stabil zu sein, ein Spiel nur, Anführungsstrichen, 1-0, 2-1, vielleicht auch mal 0-0 mit nach Hause zu nehmen? Das frage ich mich gerade. Was ist die Identität? Was wollen Sie selbst?
Ich möchte ein bisschen überleiten zu unserem nächsten Kernthema, weil wir jetzt viel über das Wie und Warum des Spiels in Hamburg gesprochen haben. Du hast eben ein tolles Stichwort genannt, passive Mentalität. Woher kann die kommen, meiner Meinung nach? Passive Mentalität kann vielleicht daher kommen, dass die generelle Herangehensweise eher durch Vorsicht geprägt ist. Und ich möchte das gar nicht bewerten, sondern versuchen, das zu erklären. Ist das für dich auch ein möglicher Erklärungsansatz?
Ja, das kann sein, aber Borussia Dortmund hat ja auch schon Spiele gezeigt, auch unter Niko Kovac, da hatte man nicht den Eindruck, dass das jetzt die Vorsicht ist. Das würde ich jetzt, aber nochmal, ich weiß nicht, ich würde so gerne Mäuschen sein, innerhalb von Trainingseinheiten, Nachtrainingseinheiten, bei Einzelgesprächen, bei einer Videoanalyse, gar nicht jetzt speziell einen Tag oder am Spieltag selbst, sondern was wird den Spielern vermittelt? Was ist, ist der Grundgedanke immer noch so, wie ihn Niko Kovac zweifelsohne reingebracht hat? Nochmal, der hat Borussia Dortmund aus einer Grauheit des Tabellenbildes in die Champions League geführt. Und zwar zu Recht. Und zwar verdientermaßen, weil sie quasi alle Spiele irgendwann gewonnen haben. Mit auch gutem Offensivfußball. Ich bleib dabei. Ich glaube, es ist jetzt sind wir so einem Punkt, weil es gab jetzt Spiele in jüngster Vergangenheit, die einen schon überlegen lassen, was ist mit der Identität? Reicht es nicht mehr, den 1. FC Köln zu schlagen, 1-0? Reicht es nicht mehr, eigentlich den HSV schlagen zu müssen mit 1-0? Reicht es nicht mehr, 1-0 in Augsburg zu gewinnen? Braucht es jetzt auch Schleifchen drumherum? Ich glaube, das werden jetzt die nächsten Spiele zeigen. Ganz entscheidend VfB Stuttgart nach der Länderspielpause, die hier auch gerade wieder richtig gut Fußball spielen, inwieweit man da jetzt mögliche Anpassungen genommen hat. Aber erstmal brauchst du auch Spieler, das gehört ja zur Wahrheit dazu. Ich habe mit Karim Adeyemi gesprochen nach dem Mainz-Erfolg. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ich muss jetzt lügen, 4 Torbeteiligungen in 3 Spielen, irgendwie sowas. Also super Saisonstart. Marcel Sabitzer, Felix Metscher, Serhou Guirassy, hinten stabil, ne? Comeback, Nico Schlotterbeck hat ein halbes Jahr gefehlt. Waldi Anton, viel bessere zweite Saison, finde ich, bei Borussia Dortmund. Rami Benzebaini hat sich da reingespielt. Svensson, gut, dass sie ihn fest verpflichtet haben. Jan Kautow, glaube ich, hat auch einen Schritt gemacht, auch wenn er einen harten Gegenspieler hat im Konkurrenzdenken mit Julian Riasson. Also waren sie alle positiv, tatsächlich. Aber es sind gerade zu viele Spieler, die ihre Form verloren haben. Aus welchen Gründen auch immer. Und das muss jetzt Niko Kovac herausfinden, warum das so ist, und die Spieler selbst auch herausfinden, warum das so ist. Warum man nicht mehr diese Form hat, tatsächlich. Das ist eine Herkulesaufgabe.
Ja, und es kann ja nicht daran liegen, dass er nicht rotiert, weil genau das macht er. Er hat jetzt auch wieder viele Spieler ausgewechselt im Vergleich zum Spiel bei Manchester City und hat das ja auch betont. Wir müssen rotieren und wir haben ja eine breite Bank. Ist Niko Kovac denn, ich finde die Formulierung schön, ein Trainer-Typ-Schleifchen um einen 1-0-Sieg herum, dass das dann vielleicht irgendwann ein 2-0-Sieg wird, der auch noch einigermaßen schön ist?
Ja, Niko Kovac ist ein Trainer, das war ja bei all seinen Stationen. Du wusstest ja, was du dir von Trainer holst. Und das funktioniert ja auch. Also da müssen wir bei der Wahrheit bleiben. Wie viele Spiele in der Bundesliga hat Borussia Dortmund unter Niko Kovac verloren? An einer Hand abzuzählen.
Ja, es sind aus 2 Finger, glaube ich. Gegen Stuttgart zu Hause, glaube ich, das war sein Heimdebüt. Direkt nach der Amtsübernahme und jetzt auswärts bei den Bayern.
Ist jetzt nicht dramatisch, ne, muss man sagen. Ein Champions League Viertelfinale gegen Barcelona kannst du ausscheiden. Erinner dich mal an das Rückspiel. Da war ja noch richtig was los. Ne? Nach dem 0-4 in Barcelona 3-1 gewonnen. So. In der Champions League, ja, blöd, 4-4 in Turin. Aber wir haben auch solche Fußballspiele schon gesehen. Das nimmt eine Dynamik an in Turin. Also, da habe ich gesagt, komm, mega bitter. Aber uns hat es vielleicht auch weil es spektakulär war, auch Spaß gemacht, letztendlich, so als, ne, Beobachter. Dann schlägst du Athletic Bilbao, auch nicht so schlecht, souverän in Kopenhagen. Ich war selbst vor Ort, habe es kommentiert. Schießt also in den ersten drei Champions League-Spielen, schießt du 12 Tore. Not bad, da reden wir dann über eine ganz gute Offensive. Und jetzt kriegst du einen auf den Deckel gegen Manchester City. Aber du bist ja noch voll im Takt Richtung vielleicht Top 8 in der Champions League, um dich dann gleich fürs Achtelfinale zu qualifizieren. Also, was gibt's denn zu meckern? Letztendlich. Ja.
International gibt es aus meiner Sicht nicht wirklich was zu meckern. Natürlich war dieser Auftritt in Manchester nicht gut.
Nein.
Sie werden aber locker in diese Playoffs kommen und sie werden wahrscheinlich auch in den Playoffs Heimrecht im Rückspiel haben. Also da ist, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest alles in Ordnung international. Ja, das 4-4 in Turin, das war halt blöd, aber kann passieren. Und ich weiß auch ganz genau, da habe ich mich mit einigen danach unterhalten, die gesagt haben, ja, ist mir lieber, als wenn wir da mit 0-0 nach Hause gehen. Dann nehme ich lieber das Gegentor dann in der Schlussphase und das andere Gegentor in der Schlussphase. Da kann ich mich wenigstens aufregen. Bei einem 0-0, da hätte ich mich über 90 Minuten wahrscheinlich total gelangweilt. Er hätte gesagt, wow, alles doof hier und weiß der Geier was. Und natürlich hast du recht. In der Bundesliga ist das auch absolut im Soll, weil die nackte Bilanz ist echt gut, seitdem Niko Kovac übernommen hat. Ich glaube einfach, dass die Sehnsucht nach Spektakel hier so groß ist, weil Spektakel auch immer eine gewisse Form von Leidenschaft ausstrahlt. Ja, das geht ein bisschen miteinander einher. Und da frage ich mich halt generell, unabhängig von den Ergebnissen, die absolut in Ordnung sind, ob Niko Kovac dafür der Typ Trainer ist. Er hat auch bei den Bayern damals ja keinen Champagner-Fußball spielen lassen. Da hast du ja eher den Kader dafür. In Wolfsburg ging das natürlich nicht. Bei Eintracht Frankfurt war das aus meiner Sicht etwas, was sich entwickelt hat, da war es ja auch kein mega super attraktiver Fußball. Die haben aber eine andere Rolle gehabt. Die haben die Rolle gehabt der Mannschaft, von der einfach fast niemand was erwartet hat. Die gesagt haben, ja gut, ist egal. Dann ist das eben so. Wir können hinten drin stehen als Eintracht Frankfurt. Und dann kam am Ende 2018, war es glaube ich, der DFB-Pokalsieg raus. Da haben sie natürlich völlig zu Recht auch alle für gefeiert. Aber er musste bei keinem Verein, mal abgesehen von den Bayern, das Spiel machen, dominant sein, und dann teilweise natürlich auch die Erwartungshaltung der Fans, des Umfeldes, der Funktionäre zufriedenstellen. Das war bei den anderen Vereinen, glaube ich, auf die andere Art und Weise jeweils total anders gelagert.
Mhm. Ich glaube, wir haben es ja eben schon mal kurz gesagt, es ist natürlich brandgefährlich. Der 1. FC Köln hat es im Aufstiegsjahr vergangener Saison häufig geschafft, 1-0 Spiele zu gewinnen, mit 1-0. In der Bundesliga ist es brandgefährlich. Also 1-0 und dann zu sagen, so, wir verwalten und es passiert nichts mehr. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Also da bin ich natürlich sofort dabei, dass ich sage, geh aufs Zweite und am besten geh aufs Dritte. Also die Gier auch mit einer defensiven Grundgedanken, mit einer defensiven Disziplin, kannst du ja trotzdem aufs Zweite, Dritte gehen. Wir sprechen immer davon, Restverteidigung beispielsweise. Also du hast doch genügend spielerisches Potenzial im Kader, das für ein zweites oder ein drittes Tor sorgen könnte. Ich komme wieder drauf zurück. Ich verstehe natürlich das Ansinnen, Heavy-Metal-Fußball zu spielen, wie vor vielen Jahren. Und Edin Terzic hat es auch probiert. Nuri ist daran ein bisschen gescheitert. Aber da gab es aber mehrere Gründe, warum es nicht ganz so lief. Weil man sich natürlich noch mehr erwartet hat. Edin Terzic ist einer aus der Kurve. Nuri Sahin, große Legende, hat so viel erreicht mit Borussia Dortmund. Niko Kovac kommt von außen, wird anders betrachtet. Deswegen komme ich drauf zurück. Es ist jetzt wirklich eine Identitätsgeschichte der Mannschaft. Und wie verkaufst du sie nach außen, zu den Fans? Also vielleicht kannst du sagen, so ja, doof, sind wir selber unzufrieden, wir müssen das Spiel in Hamburg gewinnen, wir sind Tabellendritter, wir stehen in der Champions League ganz ordentlich da, wir sind im DFB-Pokal gerade so weitergekommen bei Eintracht Frankfurt. So, stehen wir da im Achtelfinale, haben ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, ist ja auch machbar, auch wenn es natürlich tricky ist, weil Bayer vielleicht auch da mehr ins Laufen kommt unter Kasper Jüllmann. Aber nochmal, es ist auch eine Verkaufe nach außen. Nimmst du die Fans so mit, sagst dir, ja, wir müssen jetzt erstmal so spielen, so haben wir den Kader ausgerichtet. Aber erstmal geht es ja darum, intern eine Richtung zu finden. Okay, stehe ich jetzt für diese Identität, stehe ich für die Herangehensweise, für die Philosophie, die in den vergangenen Monaten sehr gut klappte, Oder wollen wir, die Aussagen lassen ja darauf deuten, wollen wir dann doch wieder ein bisschen mehr Offensivfußball sehen? Ich glaube, die müssen sich selbst jetzt erstmal klar darüber werden, was sie wollen. Aber ich finde natürlich, das ist alles unfassbares Jammern auf ganz hohem Niveau. Wir reden nicht über den Tabellenzwölften der Fußball-Bundesliga.
Ja, Anspruchsdenken kommt natürlich auch daher, wo du vorher gewesen bist. Wenn jetzt zum Beispiel Eintracht Frankfurt nur alle 3 bis 4 Jahre in die Champions League kommt und zwischendurch immer nur Europa League spielt und auch einmal nicht Europa League spielt, dann sagen wahrscheinlich alle in Frankfurt, ja, war nicht ganz so eine tolle Saison. Wir hatten noch ein paar tolle internationale Spieler, aber dass wir jetzt nächstes Jahr nicht international mit dabei sind, ist nicht ganz so schlimm. Aber bei Borussia Dortmund ist das Anspruchsdenken anderes.
Gerne, das weiß ich doch. Aber ich würde das bei Eintracht Frankfurt nicht so.
Ja, ich weiß, mittlerweile nicht mehr vielleicht.
Und
ja.
Ich gebe dir noch ein Gegenbeispiel beim VfB Stuttgart. Also das ist jetzt nicht im 18. Jahrhundert gewesen, dass sie zuletzt in der Relegation spielen mussten, sondern es ist noch nicht so lange her. Da erinnern sich noch sehr auch junge Menschen daran. Nicht nur ich als Älterer, sondern auch nur junge Menschen.
Kannst ruhig wir sagen in dem Fall.
Wir, genau. Dann haben sich gerettet, Klassenerhalt. Dann spielen die eine Weltsaison und qualifizieren sie für die Champions League und werden Vizemeister. Bist du bekloppt? Komplettes Neuland für so viele Spieler. Die nächste Saison ist so solide in der Fußball-Bundesliga, gewinnen aber den DFB-Pokal. So. Und verlieren zwischendurch eine komplette Achse. Schon nach der Relegation, nach der Vizemeisterschaft. Ganz, ganz wichtige Spieler, jetzt im Sommer, Woltemade, Mio, die bestens funktioniert haben, Undaf lange verletzt, Lebeling muss ich auch mal wieder rauswinden, Chris Führig muss ich rauswinden, so, es kommen so langsam wieder. Aber jetzt kommt zum Anspruchsdenken. Und ich habe auch ganz gute Drähte zum VfB Stuttgart. Auch da muss man sich mal vorstellen, letzte Saison schon irgendwie so Mittelfeld, ja gut, Pokal haben wir gewonnen, super, aber dieses Jahr sollten wir schon wieder echt oben mit angreifen. Und dann fangen sie nicht gut an. Und plötzlich rumort es da, also auch im Umfeld. Ja, da freue ich mich, Herr Freude. Ihr seid vor 3 Jahren fast abgestiegen. Also easy, ihr habt Spieler verloren, Stammspieler verloren, Achsenspieler verloren. Easy going. Jetzt haben wir es geschafft, weil sie es auch vehement auch nach außen transportiert haben. Ich glaube, die wirklichen Fans wissen das, ja, dass das alles vielleicht hier und da ein bisschen wackelig noch sein kann, aufgrund von Umständen, aber insgesamt ist das ein etablierter Bundesligist mittlerweile. Aber sie haben alle mitgenommen, sie haben sich vehement gegen diese so langsam aufkommende Unruhe auch gewehrt, gerade auch Sebastian Hoeneß, und haben dafür geworben, dass es nicht so easy ist und die Mannschaft wird Zeit brauchen und sie kommt so langsam. Deswegen sage ich ja gerade, die stehen für etwas. Die stehen für Identität. Du weißt beim VfB, was sie spielen wollen, weil es funktioniert unter Sebastian Hoeneß. Und jetzt ist die Frage, weil es gerade so wackelig ist, gefühlt wackelig ist, auch aufgrund von Aussagen, die getätigt worden sind, jetzt insbesondere nach dem HSV-Spiel von Spielerseite, wir hätten ein bisschen mehr Fußball spielen müssen, ne? Nico Schlotterbeck beispielsweise, wir nochmal die Verantwortlichen, Sebastian Kehl, ebenfalls so in die Richtung. Wofür stehst du? Ich bleib dabei. Was willst du?
Ich möchte nochmal zurückkommen, ganz konkret auf Niko Kovac, weil das ja auch so ein bisschen Thema war, was ich mit in diese Diskussion reinbringen wollte. Wofür Niko Kovac generell steht, ich glaube, das haben mittlerweile alle verstanden. Du hast auch eben gesagt, das mit Sahin hat nicht funktioniert, Esintesic hast du auch erwähnt. Warum hat deiner Meinung nach Niko Kovac mehr Kredit als die Trainer zuvor? Weil er den Verein in einer deutlich schlechteren Situation übernommen hat? Liegt es auch daran? Liegt es daran, dass er von extern kommt? Was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür? Und könnte er dann nicht aus dieser Position heraus Dinge noch offensiver benennen und sagen, das ist halt aktuell unsere Identität, die du gerade eingefordert hast?
Ich glaub, da liegt vieles, liegt beieinander. Wir hatten ja so viel Diskussionen. Braucht nicht mal Borussia Dortmund auch etwas Externes? Ich weiß nicht, wie viel Diskussion ich darüber geführt habe. Ja. Ich war immer ein Befürworter. Genau, ich war ein Befürworter genau dafür. so ein bisschen raus, ne? Ich mag Edin total gerne, Experte mittlerweile bei Länderspielen, bei RTL. Ab und zu schreiben wir uns noch. Nuri, hoffentlich hat er jetzt auch mehr Erfolg in der Türkei als Trainer. Nochmal ein ganz, ganz feiner Kerl. Aber dieser Input von außen, ohne, sagen wir mal, ohne mit irgendetwas behaftet zu sein, das hat ja zweifelsohne geklappt mit Niko Kovac. Der hat seine Idee Borussia Dortmunds eingetrichtert. Und das ist nach vorne losgegangen mit der Champions League Qualifikation. Und ich glaube schon, dass er eben von extern gekommen ist, erfolgreich die Saison beendet hat, die vergangene, und ja, ganz gut, ich bleib dabei, immer noch ganz gut dasteht in dieser Saison. Und ich finde, na klar kann der jetzt relativ selbstbewusst sagen, so dafür stehen wir. Und dafür habe ich auch diese Mannschaft mit aufgebaut und ist ja, glaube ich, auch hoffentlich mitgenommen worden bei Transfers wie Fabio Silva, wie auch Joe Bellingham beispielsweise, um die beiden mal zu nennen. Na klar, geh doch raus, komm. Also er steht nicht unter Druck. Er wackelt ja nicht. Das ist, und deswegen glaube ich schon, dass er ein bisschen mehr Kredit hat im Moment. Warum sollte man auch ihn jetzt durchs Dorf jagen? Es besteht nicht der allzu ganz große Grund dazu.
Nee, finde ich, besteht aktuell eigentlich überhaupt nicht, dass man den Anspruch haben sollte oder den Wunsch oder den Gedanken, dass man einen attraktiveren Fußball spielt, vielleicht auch in Teilen ein bisschen dominanter. Das finde ich richtig. Ja. Weil es muss ja irgendwann eine Weiterentwicklung zu erkennen sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen das. Ich möchte aber nochmal in den Raum werfen, dass Niko Kovac noch keine einzige komplette richtige Vorbereitung mit Borussia Dortmund absolviert hat. Das wird natürlich jetzt auch im Winter wieder äußerst schwer. Und nächstes Jahr haben wir eine Fußball-Weltmeisterschaft. Also es ist für ihn nicht einfach in dieser Konstellation. Und du hast es eben als grau beschrieben. Es ist nicht immer alles nur schwarz und weiß. Ich weiß, dass das in der Emotionalität, die im Fußball herrscht, insbesondere bei den Fans so ist. Ich bekomme auch ganz, ganz viele Nachrichten von Leuten, die dann schreiben, ja, wie kann das denn sein, dass wir hier so einen Fußball spielen? Ich sage es schon seit Monaten, es war klar. Und jetzt demnächst hagelt es dann die Niederlagen. Lass uns erstmal die Hinrunde komplett abwarten. Natürlich ist dieser, ich nenne ihn jetzt mal Doubleheader gegen Bayer Leverkusen, dann auch nochmal ein richtiger Kracher in der Liga in Leverkusen und ein paar Tage später im DFB-Pokal dann zu Hause. Aber wir haben auch die Situation mit dem schwierigen Spiel gegen Stuttgart, das du angesprochen hast, jetzt direkt nach den Länderspielen. Bevor wir jetzt zu den Hörerfragen kommen, nochmal der Hinweis, wie ihr dieses Format unterstützen könnt, falls ihr das möchtet. Es gibt eine Möglichkeit, diese Informationen einzusehen auf schwarzgelberunde.de. Da gibt es einmal einen Link zu PayPal und auch einen Link mit Überweisungsinformationen, falls ihr das möchtet. Und ich möchte mich natürlich, das ist ganz klar, nochmal bei allen bedanken, die das bislang genutzt haben. Das ist wirklich phänomenal und ich weiß das enorm zu schätzen. Ihr findet auch einen Link bei YouTube in den Shownotes, also in den Informationen zur Sendung. Das gleiche gilt auch für alle, die das Format hören und nicht gucken. Wir steigen ein bisschen humoristisch ein. Und zwar gibt es aus der Vergangenheit auch immer so eine kleine Tradition, entweder oder. Und ich muss sagen, dieses entweder oder hat es wirklich sehr in sich, weil ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es geht um im Prinzip dein TV-Verhalten. Ja, und ich weiß nicht, was du alles guckst nebenbei, weil ich weiß, du guckst sehr viel Sport. Also, los geht's mit Bergretter oder Bergdoktor. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ich weiß. Ja.
Sehr stark, sehr stark. Lass mich kurz, bevor ich da eine Antwort versuche zu finden. Ich finde es zumindest, wir können über Borussia Dortmund ja so viel diskutieren und sprechen. Also es ist all das, was ich eben so gesagt habe, ist mein persönliches Empfinden, so meine persönlichen Beobachtungen. Und das soll ja immer zur Diskussion auch anregen. Ne? Vielleicht weiß einer mehr und natürlich vollkommen gerne auch andere Inhalte, auch von Meinungen, super gerne, auch gerne zu mir persönlich, weil das macht ja letztendlich aus, genau darüber, auch emotional, aber ich hoffe auch dann sachlich darüber zu diskutieren. Ne? Manchmal ist man dann doch zu weit weg. Ich bin zu selten mittlerweile bei Heimspielen oder bei Auswärtsspielen, guckt man dann doch viel im Fernsehen an tatsächlich. Ist halt immer nur so mein Empfinden und deswegen schön, dass wir darüber einfach mal ausführlich plaudern können. So, Bergretter und Bergdoktor. Ich muss eins sagen. Muss ich eins erwähnen?
Ja, ja, also du kannst dir natürlich auch eine andere Serie in dieser Richtung jetzt überlegen, die du in den Raum wirfst. Aber ich behaupte, du guckst keins von beiden, weil du schon so lange zögerst, ja?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich habe früher, um vielleicht da deutlich jünger, dann würde ich sagen, Bergretter, Bergdocker, Bergdoktor. Ich habe den Landarzt, habe ich mir mal angeguckt.
Oh, ja, okay, alles klar. Okay. Aber du wirst, weil du da, glaube ich, im pubertären Alter warst, GZSZ gesehen haben. Und nein. Das kannst du dir. Nein, auch nicht.
Nein.
Oh.
Nein.
Weil das wäre die nächste Möglichkeit gewesen. GZSZ oder Alles, was zählt. Alles, was zählt, habe ich nie gesehen. Als GZSZ das erste Mal lief, war ich, glaube ich, 11 oder 12. Das war damals natürlich eine große Nummer, muss man schon sagen.
Ja, definitiv. Aber ich habe tatsächlich wirklich noch nie eine komplette Folge von GZSZ gesehen, tatsächlich. Wenn es darum geht, auch nicht von Alles, was zählt, tatsächlich, sondern da war ich dann früher tatsächlich so ein Colt für alle Fälle, Falkencrest, Airwolf.
Oh, herrlich.
Trio mit vier Fäusten. Ja.
Kannst du dich noch an Street Hawk erinnern? Gab nur eine Staffel von Street Hawk. Ja?
Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. Das waren so meine Serien ganz früh. Und auch heute läuft ja beides noch, ne? Alles, was zählt. Und GZSZ. Dann habe ich auf jeden Fall schon mehrere Folgen am Stück mal von der Lindenstraße gesehen. Denn das passt ja mehr ins Genre.
Ja, das passt ins Genre. Guckst du Trash-TV?
Ganz
nein,
selten.
Auch nicht, nein.
Weil ich
auch
da...
Nicht.
Also da, ich rege mich viel zu sehr darüber auf, nochmal alles, muss alles sein und oder vielleicht muss es auch nicht so alles sein, aber da flippe ich aus, wenn ich mir da irgendwas angucke und dann geht es um irgendwelche Intelligenztests und so, da drehe ich durch. Also wenn dann, keine Ahnung, Paris auf Helsinki gelegt wird und so weiter oder Finnland liegt da plötzlich in Nordafrika, dann drehe ich durch. Also dann, das muss ich ganz schnell wegmachen, ja.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, dann machen wir das jetzt so. Ich gebe dir hier noch eine letzte Auswahlmöglichkeit. Dschungelcamp oder Big Brother?
Dschungelcamp.
Okay, das guckst du tatsächlich. Das ist aber auch, hörte ich, soll in den Bereich Trash-TV fallen, ne?
Ja, also ich so früher so mit Sonja Zietlow und Dirk Bach, damit fing es ja an. Da muss ich wirklich sagen, das war einfach eine gute TV-Unterhaltung. Da ging es ja nicht darum, den anderen irgendwie zu denunzieren, ne, oder schlecht aussehen zu lassen, sondern das war für viele immer so ein Experiment, okay, wie verhalte ich mich da, ne, und was muss ich alles machen, wie schlage ich den Tag tot, der da 24 Stunden auch in Australien hat. Also da muss ich immer wieder sagen, das ist für mich wirklich gute TV-Unterhaltung und ich hoffe sehr, ich arbeite für den Sender, für RTL, nicht jetzt in dem Bereich, dass sie immer wieder auch gute Leute finden, die jetzt nicht die ganz große Erfahrung hatten mit Trash-TV, nur weil die vielleicht für irgendeine Quote sorgen. Die Quote kommt aufgrund des sehr, sehr guten, ich finde es immer noch ein sehr gutes Format, das Dschungelcamp.
Ich gucke das Dschungelcamp überhaupt nicht, ja, aber ich würde vielleicht gucken, wenn du zusammen mit Thomas Wagner da mal einziehst.
Nein, um Gottes Willen, nein.
Also liegt das jetzt an nicht. Thomas oder liegt das am Format? Ne?
Thomas würde ich auch noch zu einem Big Brother Container einziehen, auf jeden Fall. Nee, aber Dschungelcamp, nee, also, boah, ich glaube, das wäre nicht meins, tatsächlich, glaube ich. Also ich weiß noch nicht mal, wie man Feuer macht. Also das muss ich mir dann auch mal anlesen, glaube ich. Ich bin nicht so ein Pfadfinder-Typ. So.
Nee, bin ich auch nie gewesen. Wir kommen wieder zurück zum Sport und zwar möchte Wolfgang gerne wissen, du bist ja auch Premier League-Experte. Welchen Platz würde dieser BVB in der Premier League jetzt einnehmen?
Ich gucke tatsächlich auch aus Zeitgründen gar nicht mehr so viel Premier League tatsächlich. Das ist, ich kriege es dann irgendwann auch zeitlich nicht mehr hin. Ich versuche immer noch ein bisschen was zu lesen und ein bisschen was mitzubekommen. Ah, schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass Borussia Dortmund da im Moment, wenn ich mir so die Mannschaften angucke, ich glaube, mehr als Mittelfeld ist da, glaube ich, nicht ganz so viel drin, weil Arsenal ist super stark. Manchester City haben wir jetzt gesehen. Ich finde auch, Newcastle macht das mittlerweile auch gut. Oliver Glasner, zu dem ich immer natürlich noch in Kontakt habe, der da mit Crystal Palace das sehr sauber da spielt, Pokale geholt hat. Also da, also Dortmund hätte da, glaube ich, schon, oh, das wird schon eng da. Also auf Tabellenplatz 2 oder 3, glaube ich, stünden sie da nicht.
Ja, ich werde ja auch noch gefragt in dem Zusammenhang, wo sie in der Serie A landen würden. Ich glaube, da würden sie aber tatsächlich relativ problemlos in die Champions League einziehen. Und ich glaube,
Ja.
sie würden auch um die Meisterschaft mitspielen. Das ist schon ein großer Unterschied. Die Serie A, ich liebe die Serie A, aber diese Qualität der 90er und auch der Nuller Jahre ist da einfach leider überhaupt nicht mehr vorhanden. Hier gibt es einen Hot Take. Sind die BVB-Fans zu Unrecht sauer? Kovac hat den BVB-Karren aus dem tiefsten Dreck gezogen und verliert man nicht gegen den HSV, sondern man spielt halt auch nur unentschieden. Ist die Erwartungshaltung der Fans zu Unrecht zu hoch oder eher angemessen?
Darüber haben wir ja schon gesprochen, mein Lieber. Nochmal, ich verstehe doch, du fährst da mit anderen Erwartungen hin, mit anderen Ambitionen hin. Du erwartest natürlich jetzt gerade nach dem 1-4, das gehört übrigens auch noch zur Wahrheit dazu, viele Auswärtsspiele, ne, in den vergangenen Wochen bei Borussia Dortmund. Haben wir fast gar nicht drüber gesprochen oder habe ich auch vergessen tatsächlich. Und dann bist du natürlich frustriert und hättest gerne mal wieder einen überzeugenden 5-0-Sieg oder so. Aber ich glaube, über die Erwartungshaltung, über Ansprüche, ich finde, sie sind schon zu Recht sauer, gerade nach dem Spiel in Hamburg, weil es nochmal völlig unnötig war.
Ja, das war unnötig, aber gut. Man wird das jetzt seine Lehren auch daraus ziehen. Warum bekommt Yankuto momentan keine Chance mehr? Ich finde, er ist ganz gut in die Saison gestartet und Riasson hat die letzten Spiele nicht wirklich überzeugt. Ich habe ja eben auch diese letzte Situation angesprochen, vor der Flanke dann zum Ausgleich. Ich fand auch, und ich weiß, dass hier Yankuto sehr kritisch gesehen wurde, auch nach seiner eher durchwachsenen, sage ich jetzt mal ganz nett, ersten Saison, bin ich auch ein bisschen erstaunt, weil ich finde, er ist ganz gut reingekommen und jetzt spielt er im Prinzip gar nicht mehr.
Trainingseindrücke. Niko Kovac hat das ja versucht zu erklären, dass er sagt, Jürgen Riasson ist vielleicht gerade so eine Nasenspitze vor Jan Koto. Ich finde, dass Jan Koto wirklich einen Schritt gemacht hat, ne? Also das muss ich schon feststellen tatsächlich. Und ich finde auch, dass er vielleicht hat Jürgen Riasson deswegen noch so ein paar Prozente Vorsprung, weil er schon in einigen Spielen wirkliche wunderbare Flanken geschlagen hat, die dann zu Toren geführt haben. Gerade so vor der letzten Kette da die Bälle vorhergeschlagen, die ja schon sehr brandgefährlich waren. Das fehlt noch Jan Koto. Ich finde, dass beide wirkliche Mentalitätsspieler sind. Weil Jan Koto auch sich permanent reinhängt, genauso wie Johan Rigasson. Das tut generell der Mannschaft ja auch gut. Vielleicht wird da in Bälde vielleicht auch da ein bisschen rotiert. Ich meine, Riasson muss jetzt zur Nationalmannschaft, ne, wird dann auch da spielen, glaube ich. Ich glaube, dass es ein ganz, ganz enges Rennen ist zwischen diesen beiden. Aber ich würde mir Jan Couto auch ab und zu mal wünschen, weil Riasson kann nicht alle Spiele spielen, weil das kostet auch sehr viel Physis, wie er spielt.
Ja, ich finde gerade ein Spiel auswärts bei einem Aufsteiger wäre vielleicht mal eine Möglichkeit gewesen, auch nach dem Auswärtsspiel davor in Manchester zu sagen, wir setzen jetzt auf Yankuto. Interessant übrigens, dass du ihn als Mentalitätsspieler siehst. Vielleicht ist er nicht so emotional dann wie ein Riasson, der das nach außen extrem ausstrahlt, aber ich finde schon, dass er immer alles gibt.
Genau.
Insbesondere in dieser Saison gefällt er mir auch sehr, sehr gut. Was denkst du über Adeyemi als linken Wingback? In der Spitze bringt er nichts, weil jeder gegen uns bunkert. Sein Spiel geht da kaum auf. Dafür Doppelspitze mit Guirassy und Silva. Das könnte zu offensiv sein für den guten Kollegen Niko Kovac.
Ja, also wir haben uns nicht so über die Position von Karim Adeyemi in Gänze Gedanken gemacht, aber wir waren an dem Punkt in dieser Saison schon. Nochmal, er hatte einen super Saisonstart. Und dann, ich habe ihn, glaube ich, selbst gefragt, worauf wird es jetzt ankommen, auch bei ihm persönlich? Er ist eingeladen worden bei der Nationalmannschaft, sich da versucht reinzuhängen, spielte ein bisschen glücklos zuletzt. Und er antwortete damals, es war nach dem Mainz-Erfolg, wo er ein tolles Spiel gemacht hat, er hat jetzt natürlich auch den eigenen Anspruch, das kontinuierlich so auf den Platz zu bringen. Und da muss man leider sagen, jetzt in den vergangenen Spielen gelingt nicht. Er ist ein junger Spieler weiterhin noch, er ist nicht 28, sondern immer noch Anfang 20, aber das muss er in den Griff kriegen. Also diese Leistung konstant über die Saison abzurufen. Also da führt kein Weg dran vorbei. Das ist so. Und ich glaube, dass er sich über sich selbst möglicherweise schon ärgert, weil er so gut reingekommen ist in die Saison. Und ich weiß nicht, warum er jetzt gerade wieder so ein bisschen mit sich selbst natürlich unzufrieden ist. Ein bisschen behakelt mit Niko Kovac, sehr behakelt, ne, mit Anschreien da in Hamburg vor seiner Einwechslung, glaube ich, war es. Also es ist so, leider kommt das gerade wieder auf, diese fehlende Konstanz bei ihm. Und Position, wie gesagt, ich habe mir noch nicht drüber Gedanken gemacht, müsste mir das mal aufmalen. Das wäre natürlich schon alles sehr, sehr offensiv tatsächlich, ja.
Ich habe zu Karim Adeyemi in der vergangenen Woche schon etwas gesagt, aber wo du den Namen jetzt gerade nochmal nennst und diese Frage dann auch kam und diese Frage nach der fehlenden Konstanz ist meiner Meinung nach mit der Qualität zu beantworten. Wenn der Spieler so gut wäre, wie seine Fähigkeiten es teilweise zulassen, dann würde er vielleicht schon gar nicht mehr bei Borussia Dortmund spielen. Dann wäre er vielleicht aus Salzburg auch gar nicht zum BVB gegangen, sondern direkt zu den Bayern oder nach England. Und ich glaube, Konstanz ist auch ein Merkmal, was natürlich zur Qualität beiträgt. Und andere Spieler, du musst dir ja nun mal Olise angucken jetzt oder wie Luis Diaz in den ersten Wochen und Monaten bei den Bayern gespielt hat. Und dann ist es am Ende wahrscheinlich einfach nur eine Frage der Qualität. Wir kommen zur nächsten Frage. Es sind natürlich hier sehr, sehr viele Fragen auch zu dem Thema Niko Kovac. Da haben wir ja eben schon ausführlich drüber gesprochen und der Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Deswegen lasse ich die mal außen vor. Es gibt noch ein zweites aktuelles Gerücht, beziehungsweise ein zweites. Ich habe das erste ja noch gar nicht genannt. Das ist nämlich angeblich Guirassy im Winter zu Barcelona und der Lewandowski dafür zum BVB, also ich glaube, da ist gar nichts dran. Aber man hört jetzt aus England, es ist nicht das erste Mal. Aston Villa überlegt, die Leihe mit Jadon Sancho abzubrechen, ja, weil sie nicht zufrieden sind. Er spielt da auch im Prinzip gar nicht. Er hat keine Torbeteiligung und so weiter. Was hältst du generell von Rückholaktionen? Ich bin da kein Freund von. Das hat bei Mats Hummels funktioniert, aber eigentlich hat es bei allen anderen nicht so wirklich funktioniert.
Ja, ich bin jetzt auch nicht immer ein ganz großer Fan davon. Wobei bei Thiago Thomas vom VfB funktioniert es dann. Es gibt auch immer positive Beispiele. Ach, weißt du, ich bin ja immer nicht so einer, der sich immer so an Gerüchten festkrallt und sie dann auch noch kommentiert, weil ja so viele Namen, gerade wenn so langsam es in die Richtung geht, das Transferfenster wieder öffnen, sowohl im Winter in einer ganz kurzen Zeit als auch dann in einer langen Zeit im Sommer. Ich finde es auch gar nicht so unfassbar spannend, mir die alle Gerüchte durchzulesen und dann, geschweige denn sie zu kommentieren, sondern ich erwarte dann, oder ich gucke mir das dann an, wenn es fix ist. So, wen holt Verein X, Spieler Y, von wem auch immer, das ist mir dann lieber. Jadon Sancho, die Frage ist ja immer, der hat jetzt auch nicht so die besten 2 Jahre hinter sich, ne? Wenig Spielpraxis, Unzufriedenheit. Und die fragen mich dann immer, wo soll er dann bei Borussia Dortmund spielen? Also ist das sich da auf seinen Positionen schon ganz okay aufgestellt? Also wer muss denn dann weichen? Musst du vielleicht sogar dein System auf ihn anders ausrichten? Also das muss man sich ja auch fragen. Wir haben noch einen Duranville, ne, beispielsweise, der über außen kommen kann. Du hast dann Karim Adeyemi, du hast Maxi Bayer, wo spielt dann Fabio Silva? Also offensiv gibt es ja schon ein paar Personalien, wo soll dann Jadon Sancho noch seinen Platz finden? Aber wir warten wir ab. Ich glaube, kommt ja in jedem Transferfenster, glaube ich, ne? Oder vorne,
ja,
der Name Jadon Sancho ist,
ja,
zieht sich durch jetzt, ne?
Klar, wir kommen ja Richtung 1. Januar und dann war klar, dass das aufploppt. Ja, also ja. Würde er jetzt bei Aston Villa in jedem Spiel spielen und hätte schon 10 Scorerpunkte, dann würde keiner darüber diskutieren. Von daher, ja. Das ist ja immer sehr, sehr gerne genommen. Ich muss jetzt mal schauen, die nächste Frage, worauf die sich bezieht. Eine Frage für Experten: Ist unsere Spielweise Taktik Porno, welches nun nur Experten verstehen, oder ist wirklich kein Konzept für die Offensive da? Nein, also ich habe das ja vergangene Woche schon gesagt, da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen in die Sendung mit Konstantin Eckner. Da sind wir ganz explizit nochmal auf das Thema Taktik eingegangen und ich glaube, Das ist auch, ja, sehr, sehr hörenswert und das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen oder ansehen. Wie ist eigentlich so dein Insiderwissen, was den einen oder anderen Verein angeht, weil du bist viel unterwegs, du begleitest nicht einen Verein konkret und dann hat hier jemand geschrieben, ja, wie viel Einblick kann denn Marco überhaupt haben? Da habe ich geantwortet, auch Marco hat ein Telefon.
Ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Und ich treffe auch noch Menschen tatsächlich. Das geht heutzutage noch, dass man auch miteinander spricht und nicht hier und da mal übereinander. Ja, das ist dann tatsächlich so. Es gibt dankenswerterweise über die vielen, vielen Jahre, die ich jetzt schon Journalist sein darf, Kommentator sein darf, Moderator sein darf, hat sich natürlich bei einigen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Ich versuche immer mit Trainern vorher zu sprechen oder mit Sportdirektoren beispielsweise, Geschäftsführer, die im Verein sind. Aber, und das ist auch ganz, ganz wichtig, für mich jedenfalls, weil ich eben nicht tagtäglich irgendwo dann vor Ort sein kann, dass ich auch mit Journalistenkollegen spreche, die noch einen viel, viel tieferen Einblick haben in die gesamte Gemengelage von verschiedenen Vereinen. Gerade auch zweite Liga, dann telefoniere ich mit einem Kollegen des Kicker, der den 1. FC Kaiserslautern beispielsweise betreut, den KSC oder fällt mir der Kollege Dirk Große-Schlamann von Sky ein, der so tief drin ist beim FC Schalke zum Beispiel. Oh, darf ich das erwähnen? Falsches Beispiel, ja. Ne?
Ja, Dirk Große-Schlamann darfst du erwähnen, ja.
Dirk Große-Schlamann, der bei dem anderen Verein da in der Nähe sehr tiefe Einblicke hat. Das zieht sich dann durch die Republik tatsächlich. Ich habe irgendwann, ich glaube im Dezember, kurz vor Weihnachten, glaube Kiel gegen Dresden. Und da weiß ich im Moment noch gar nichts. Man verfolgt das ja immer so. Und dann werde ich natürlich dann auch Vereinsvertreter versuchen zu kontaktieren. Pressesprecher haben sie ja alle. Aber eben auch Kollegen, wie gesagt, anderer Medien, die dann einfach einen besseren Einblick haben. Und so versuche ich dann mir ein Bild des jeweiligen Clubs, der jeweiligen Mannschaft dann auch bilden zu können tatsächlich. Das hilft dann schon. Also miteinander reden ist schon eine feine Sache.
Ja, und ich finde, dass ganz, ganz viele Kollegen wirklich sehr sympathisch sind und auch immer offen und auch bereit sind zu helfen. Also du hast ja auch zugesagt. Ja, du hättest ja auch sagen können, nee, ich bin ständig in der Weltgeschichte unterwegs. Ich mache das jetzt nicht. Und ich kenne das ja auch aus dem Handball auch. Da ist das auch so. Wenn ich jetzt Informationen haben will, ich kommentiere jetzt heute Abend tatsächlich noch dann von zu Hause aus ein Europapokalspiel auf deinen von der MT Melsung. Jetzt habe ich die am Samstag in der Liga auch kommentiert. Das heißt, ich bin natürlich ein bisschen mehr im Bilde, aber ich hätte dann auch ein Problem, wo es einen Kollegen, den ich dann mittags nochmal anrufen kann fragen, was ist denn heute eigentlich noch irgendwie, gibt es da was Aktuelles, was ich wissen müsste. Aber das ist im Prinzip ja ein super Miteinander und man nimmt sich da ja auch nichts weg. Also das ist ja absolut nicht so.
Nee, gerade wenn man sich auch nicht zu wichtig nimmt, dann hilft das immer sehr tatsächlich. Und ich sehe mich ja als Begleiter eines Fußballspiels oder früher Tennismatch und so weiter und versuche das so gut wie es irgendwie geht, den Menschen nach Hause zu transportieren, dass man mal eine andere Meinung hat, mal was anderes sieht, auch mal daneben liegt, Spiele verwechselt, ja, come on, das gehört dazu, das ist menschlich, das ärgert mich immer am meisten natürlich dann, keine Kenn Frage. Kennst du selbst, genau, aber wichtig ist, dass man sich nicht zu wichtig nimmt und sagt, ja, ich bin nicht der Allwissende und kann nicht alles auf dem Schirm haben. Ich lese sehr viel, aber man muss sich dann auch mit Menschen einfach kurz schließen, die, und das kann ich dir auch nur recht geben, ich erlebe das immer wieder, es nehmen sich so viele Zeit, um dir dann ein großes Bild zu zeichnen und dankenswerterweise auch Trainer. Ich habe diese Saison zweite Liga angefangen, nach vielen, vielen Jahren wieder, habe mich da sehr darauf gefreut, weil viele große Clubs da auch sind und Mitch Kniert beispielsweise aus Bielefeld, Daniel Thun, leider jetzt nicht mehr bei der Fortuna dabei, Stefan Leitl, Christian Titz, Christian Eichner, die sich alle wirklich super viel Zeit genommen haben, weil ich ihnen Folgendes gesagt habe. Nehmt's mir nicht übel, dass ich von euch in den vergangenen Jahren nicht so viele Spiele 90 Minuten gesehen habe oder natürlich kriegst du was mit, was in der zweiten Liga passiert ist, weil es spannend war, ne, und Aufstiegsrennen und so weiter. Aber du bist ja nicht so in der Tiefe drin, letztendlich, weil du sie ja nicht begleitest, ne, und nicht journalistisch begleitest, sondern du kriegst es am Fernseher mit als Fußballfan, so. Und dann haben die gesagt, ja klar, völlig verständlich. Also holen wir ein bisschen aus. Und dann sind wir quasi anderthalb Jahre zurückgegangen, beispielsweise. Also jetzt nicht bei Christian Titz, der kam ja aus Magdeburg erst. das ist natürlich mega, weil die, weil man dann, glaube ich, einen guten Weg gefunden hat, den mit einer Ehrlichkeit zu begegnen und nicht so vom wegen, ja, ich weiß ja schon alles und komm, jetzt gib mir mal die Aufstellung und dann schauen wir mal, wie es läuft. Nee, nee. Das ist, glaube ich, das Wichtige an dem Beruf des Journalisten, sich da von verschiedenen Quellen Dinge zu holen, um sie dann für sich in ein großes Bild gießen zu können. Und der Rest passiert eh auf dem Platz oder wie bei dir beim Handball auf der Platte.
Ich muss dazu noch mal was sagen, weil mir ein Gedanke kam, als du jetzt so ausgeholt hast bei deiner Antwort. Ich habe das damals tatsächlich sehr gefeiert, als du mit Steffen diese Eintracht Frankfurt-Spiele begleitet hast. Du bist kein Fan von Eintracht Frankfurt, das kann man ja hier so sagen, sondern du hast die journalistisch begleitet. Und ich weiß, weil das Leute immer diskutiert haben, die haben dann gesagt, ja, die rasten ja aus, sind die jetzt Fans von Eintracht Frankfurt, was soll das denn und so weiter. Mir hat das sehr gut gefallen, weil ich natürlich auch eine Zeit lang in Italien gelebt habe und das da ganz anders transportiert wird. Jetzt habe ich hier mit einem Freund am Sonntag das Spiel zwischen Inter und Lazio geguckt und ich lasse das dann auch bei der Zone immer auf italienischem Kommentar laufen, weil ich das sehr, sehr gerne höre. Und dann hat er gesagt, oh, die machen da aus nichts, machen die eine Riesensache, da ist doch gar nichts passiert. Und ich finde, das fehlt in Deutschland teilweise sogar ein bisschen so. Ich mag das nicht übertrieben, es muss dann schon auch passen, aber damals bei diesen Spielen, mit der Bedeutung, die die hatten für den Verein Eintracht Frankfurt, die halt nicht ständig um einen Europapokaltitel gespielt haben, hat das gepasst, auch mit diesen Spielen in Barcelona, weiß ich noch ganz genau. Es war phänomenal. Und ich finde, dass ich das jetzt einfach mal erwähnen wollte, dass sowas auch vielleicht auch daher kommt, dass man sich nicht so wichtig nimmt, sondern dass man dann einfach mit dem Moment geht und versucht, das dann auch so rüberzubringen, wie man das selber empfindet. Und das, ja, das finde ich sehr gut und das kam ja irgendwie dieser Gedanke in dem Moment, wo du da rüber erzählt hast. Und da passt auch die nächste Frage so ein klein bisschen dazu. Du hast ja jetzt auch in den vergangenen Jahren mit vielen unterschiedlichen Experten zusammengearbeitet, viel mit Steffen Freund, aber auch mit Lothar Matthäus. Bereiten die sich komplett unterschiedlich auf diese Spiele vor? Wie hast du das wahrgenommen? Oder haben die da eine ähnliche Herangehensweise? Gucken die einfach nur viele Spiele? Lesen die viele Zahlen? Wie machst du das vielleicht auch selbst?
Ich kann es bei Lothar tatsächlich gar nicht sagen, weil ich von seiner Vorbereitung nichts mitkriege. Weil Lothar kommt häufig sehr spät am Spieltag, weil er das einfach so mag und so ist, dann muss man das ja auch völlig akzeptieren. Deswegen kenne ich seine Vorbereitung zu Hause nicht oder wo auch immer. Dazu kann ich mich nicht äußern. Ich kann mich halt natürlich dazu äußern, zu Steffens Vorbereitung, weil ich sie mitbekommen habe, natürlich jetzt auch nicht zu Hause, aber ich weiß, was er mitgebracht hat und ich weiß, worauf er noch Wert gelegt hat. Also der hat immer eine Mappe dabei gehabt, da alles ausgedruckt, Kader, also jeden Spieler, er hat sich Spiele angeguckt beispielsweise, wir werden ja noch, ich habe einen Assistenten noch, Tobi Gensler, im Europapokal oder dann auch bei Länderspielen damals dabei, der auch noch Spiele analysiert. Das gucken wir uns alle zusammen an. Haben natürlich auch selber schon Dinge gesehen der jeweiligen Mannschaften. Und zwar nicht nur der dann Bundesligisten, sondern eben allen voran Batschka Topola, ne, die da in Freiburg spielten. Und wir reden jetzt nicht über Milan oder so oder über Barcelona. Wir hatten noch ein paar andere Gegner, die da gegen einige Bundesligisten spielten. Und Steffen wollte auch permanent wissen, so, ich weiß, Hagi, du hast dich jetzt vorbereitet und du weißt alles, hast mit Trainern telefoniert, hat er sich immer rausgehalten, hat natürlich immer ein großes Ohr gehabt, klar, aber da hat er meinen Job sein lassen. Aber er wollte beispielsweise immer wissen, als wir uns immer auf einen Espresso getroffen haben, bevor es in die Stadion ging, so, jetzt gehen wir nochmal jeden Spielernamen durch. Ich will wissen, wie die ausgesprochen werden. Nun hat er sich halt in Lautschrift alles haargenau aufgeschrieben, wo es dann ein bisschen unsicher war, wie man den Namen ausspricht. Also sehr gewissenhaft, sehr detailliert. Ein Experte, der mir natürlich sehr passte, weil ich genauso detailliert mich vorbereite über viele, viele Stunden hinweg. Und da ist natürlich jeder Experte anders in seiner Herangehensweise. Ich mochte das und mag das weiterhin, wie Steffen sich da auf diese Spiele sehr gewissenhaft vorbereitet, weil, und abschließend gesagt, weil er weiß, Jetzt bin ich Experte, dafür hat er sich entschieden und das ist für ihn ein Job. Bei all der Fußballfreude, logischerweise ist Fußballfan, aber es ist für ihn ein Job. Und er ist nicht mehr Fußballprofi. Zweifelsohne ein guter, ein sehr guter, ein sehr erfolgreicher. Aber jetzt hat er einen anderen Job und den geht er sehr gewissenhaft an. Und das finde ich gut, sehr gewissenhaft und sehr bodenständig, sehr demütig. Das hat mir sehr imponiert.
Ja, dass die Leute natürlich immer kritisch gesehen werden, weil sie in der Öffentlichkeit stehen, das ist ja ganz normal. Das wirst du selber ja auch schon erfahren haben, wenn du über Jahre die Nationalmannschaft kommentiert hast. Aber man kann ja sowieso immer nur 50% der Leute zufriedenstellen und von den anderen 50% haben auch noch einige einen schlechten Tag. Ja, also von daher, die Geschmäcker sind, was das angeht, verschieden.
Total.
Was ich sehr gut finde, ist diese Demut, dass man sich selber auch nicht so wichtig nimmt. Ich glaube, das sind mit so die beiden wichtigsten Voraussetzungen auch in der Außenwirkung. Und ja, ich wollte das einfach nochmal anbringen und deswegen war mir das wichtig, dass ich das nochmal gesagt habe. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Ich hatte hier noch eine Frage. Wir biegen ja auf die absolute Zielgerade ein. Du hast ja schon sehr viel Zeit für mich genommen. Nochmal danke dafür. Wo ist sie denn jetzt hin? Wo ist sie denn jetzt hin jetzt? Bei diesen ganzen Fragen, ich muss übrigens an dieser Stelle auch mal erwähnen, dass ich jetzt so viele Fragen bekommen habe für dieses Format wie bei keinem anderen Gast vorher. Also die Leute sind natürlich alle auch ein bisschen emotionalisiert nach dem Spiel am Samstag. Das kommt sicherlich auch mit dazu. Aber ich finde das auf jeden Fall super, dass die Leute draußen so aktiv mit dabei sind. Also vielen Dank, dass ihr da so viele Fragen habt. Hier wird nochmal gefragt, was zum Beispiel auch die Automatismen angeht beim Kurzpass oder das Verteidigen von Standardsituationen. Ja, so viel Zeit bleibt dafür auch gar nicht, weil du ja von einem Spiel zum anderen reist.
Ja, das sagen wir häufig Trainer, ne, tatsächlich, die dann so einen 3-4-Tages-Rhythmus haben, manche auch nur einen 2-Tages-Rhythmus, wenn man so an die Europa League-Mannschaften denkt, die an Donnerstag spielen, vielleicht sogar noch auswärts, ne, dann kommen die Freitag zurück und dann spielen die sonntags wieder das nächste Spiel. Da hast du gar keine Zeit, Dinge so einzustudieren, da bleibt dir vielleicht mal Zeit in der Länderspielpause, da haben viele dann auch nicht alle dann dabei, weil dann einige auf Länderspielreisen sind. Das ist schon echt schwierig, da gewisse Automatismen reinzubekommen. Die freuen sich immer, die Trainer, wenn mal keine internationale Woche ist, um dann Dinge wirklich noch ein bisschen forcierter anzugehen. Also wir sprechen natürlich jetzt über die Mannschaften, die international tätig sind. Es ist immer augenscheinlich gewesen. In den vergangenen Jahren schon hast du immer Mannschaften gehabt, die dann plötzlich mal Europacup gespielt haben, die sich sehr schwer getan haben. Dann auch in der Liga beispielsweise, da haben sich andere leichter getan, weil sie eine komplette Trainingswoche hatten. Also das ist schon nicht zu unterschätzen, glaube ich, ja.
Ich habe hier noch 2, 3 Kleinigkeiten auf meinem Zettel stehen, weil was die Hörerfragen angeht, da sehr, sehr viele Überschneidungen auch mit dabei waren, kann ich natürlich auch nachvollziehen, weil alle, also der Großteil zumindest, die Art und Weise des Fußballs gerade so im Mittelpunkt der eigenen Gedanken hat. Schlotterbeck jetzt verletzt bei der Nationalmannschaft, habe eben gelesen, ist unwahrscheinlich, dass er gegen Luxemburg spielt. Ich wäre auch nicht gerade undankbar aus Sicht von Borussia Dortmund, wenn er das 2. Spiel auch verpasst.
Das werden jetzt, glaube ich, die DFB-Ärzte und auch Borussia Dortmund hoffentlich miteinander besprechen, was jetzt sinnvoll ist für Nico Schlotterbeck. Nochmal, der war ein halbes Jahr raus mit einer nicht so easy Verletzung tatsächlich. Und der hatte dann, glaube ich, 2 halbwegs Einsätze, ne, beim BVB. Dann war er wieder natürlich drin in der Startelf, musste sehr viel spielen. Ich glaube, zwischendurch gab es eine Pause, ne, bei einem Spiel.
Ich frag mich jetzt, bin mir jetzt gerade so gar nicht sicher, ob er nicht sogar in seinem ersten Spiel nach der Verletzung direkt wieder von Anfang an gespielt hat. Habe ich gerade nicht im Kopf. Aber
na, ich glaube,
ja,
er
natürlich, er war lange raus.
Genau, dann irgendwann Athletic Bilbao war dann ja auch so die Zeit, ne, wo er dann wieder zurück war. Also er musste wieder sehr viele Spielminuten absolvieren. Na klar, willst du das als Spieler natürlich immer sehr schnell. Aber da ist man natürlich manchmal nicht vorgefeit, gewisse kleine Rückschläge einzustecken. Und der hat ja auch einen richtig abgekriegt in Hamburg. Ne? Da war der Fuß ja auch sehr dick, wie ich so in Erinnerung habe. Es wäre schon gut, wenn wenn die Verletzung sich so herauskristallisiert, dass er das erste Spiel in Luxemburg nehmen hat und dann auch das zweite, dann lieber wirklich nach Hause vernünftig da behandeln, weil die Saison ist noch lang und für die Nationalmannschaft, da ist ja auch ganz klar, da brauchst du auch einen Nico Schlotterbeck im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Dann lieber Safety first, kein Risiko.
Ich habe noch, und damit kommen wir ein bisschen weg vom Sport, noch ein neues Design gesehen für das angebliche Champions League Trikot der kommenden Saison. Also erstmal muss man sich qualifizieren, liebe Leute, ja, aber es soll mit Nadelstreifen versehen sein. Bist du ein Trikotsammler? Ich sehe hinter dir Boxen, aber da stehen vor allem viele Bücher.
Ja, das stimmt, aber ich habe tatsächlich gar nicht so viele Trikots, aber ich muss mal kurz aufschauen.
Ja, kein Problem. Wir warten sehr, sehr gerne auf dich. Ich bin gespannt, was du uns präsentieren wirst.
Das ist gut. Ich habe natürlich...
da wird in der Kiste gekramt. Sehr gut.
Ja, nein. Das ist die Kiste noch. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Es ist sogar noch alles schön eingepackt.
Ah, das ist das Sondertrikot.
Ja, mit Kohle drin hier und so weiter. Das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und zwar mit Marco... Sieht man das? Marco Reus.
Ja, das sieht man mit Marco Reus hinten drauf. Sogar das Preisschild noch dran, das gibt es doch gar nicht.
Alles, also ungetragen, quasi nicht aus der Kiste genommen. Hier, Kohle auch noch drin.
Ja.
Das lege ich wieder schön rein. Das zum Beispiel, ich habe auch zum Beispiel dankenswerterweise für eine Nationalmannschaft, das habe ich auch mal gepostet, das war super überraschend. Wurde mir dann überreicht, als ich mein letztes Länderspiel kommentiert habe für RTL. Im Sommer wurde mir dann mit 11 Jahre, danke für 11 Jahre, von der Nationalmannschaft ein Trikot überreicht mit allen Unterschriften. Habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe natürlich sehr schöne Geste, ja. Natürlich ein paar BVB-Trikots. Ich habe mir jetzt irgendwann mal überlegt, so ein paar würde ich mir jetzt noch ein bisschen besorgen. Ich glaube von Toni Kroos auch Nationalmannschaftstrikot, aber ich habe auch so ein paar Spieler, die ich jetzt schon über Jahre kennengelernt habe. Matthias Ginter, für den ich ja seine Stiftungsgala schon seit Jahren moderiere, ganz feiner Kerl, der sich sehr einsetzt für benachteiligte Kinder im Raum Schwarzwald, Breisgau, Freiburg. Christian Günther, jetzt Rekordspieler des SC Freiburg. Also es müssen nicht immer die Mbappés sein oder Ronaldos sein.
Auf gar keinen Fall.
Jetzt so, mit denen ich echt auch ein bisschen privaten Kontakt habe, von denen würde ich mir, glaube ich, jetzt irgendwann mal so ein Trikot noch besorgen, weil wer weiß, wie lange sie noch aktiv sind. Wobei Matze ja eh noch ein relativ junger Bursche ist.
Ja, aber der kann noch ein paar Jährchen spielen.
Aber jetzt so, weißt du, mit irgendwie 140 Trikots und so weiter. Das ist eher Uwe Morabe, glaube ich.
Das kann ich mir bei dem aber auch sehr gut vorstellen. Der hat natürlich dann nochmal ein Trikot vom FC Middlesbrough, ja, alleine als Erinnerung an das Spiel damals, obwohl Middlesbrough da gar nicht gespielt hat.
Auch, wenn ich das so mal, wir haben ja ein bisschen Zeit noch. Ne? Ich habe natürlich auch.
Wenn du willst, haben wir noch Zeit, klar.
Auch das natürlich ungefragt, logischerweise, sogar von Eintracht Frankfurt mit Hagemann drauf.
Auch nicht 10. Schlecht, ja.
Das kommt nicht von mir, die 10, ne?
Ja, ich wollte schon gerade fragen. War das deine Entscheidung?
Das wurde mir auch geschenkt. Klar, aufgrund der Europa League-Reise wurde mir das dann zugetragen und hab mich auch sehr darüber gefreut. Das ist, aber ich jage da jetzt nicht so hinterher. Auch wenn man, das weißt du ja selber, wenn man dann nah dran ist, auch an Vereinen und viele kennt, über die Jahre, über Jahrzehnte sind's da schon. Bin ich jetzt nicht der, kannst du mir mal ein Trikot von da und ein Trikot von da, weil es gibt so viele, die gerne ein Trikot haben möchten, die so kreativ Plakate malen im Stadion, die permanent beim Training stehen bei Wind und Wetter, die gehen erstmal vor und ich freue mich, wenn ich hier und da mal dann eins bekomme, unaufgefordert und völlig überraschend, darüber freut man sich natürlich dann noch mehr.
Ich habe ein Trikot, das, wo du eben gesagt hast, muss nicht immer der bekannteste Spieler sein. Ich habe zum Beispiel ein Trikot von Alvaro Recoba, der ja mal einige Jahre bei Inter gespielt hat. Ja, ja.
Absolut. Uruguayer.
Ja, ich habe mir das, glaube ich, gekauft, so 2002 oder so um den Dreh. Und ich habe mir auch mal, das müsste 2001 gewesen sein, da war ich als Tourist damals in Rom. Und dann habe ich mir ein River Plate Trikot gekauft von Javi Saviola. der damals noch da gespielt hat. Der hatte bei River Plate gespielt zusammen mit, Achtung, ich glaube, Ariel Ortega war einer seiner Mitspieler. Er selbst, und die hatten noch einen dritten, der relativ gut war, es mag Hernan Crespo gewesen sein. Also die hatten zu dem damaligen Zeitpunkt, aber Crespo hat damals, glaube ich, schon Serie A gespielt, aber sie hatten drei sehr, sehr gute Kicker, die dann hinterher auch in Europa wirklich extrem gut und extrem lange mit dabei gewesen sind. Weil du das gerade selber erwähnt hast, sonst hätte ich danach gefragt. Denn Sebastian Hellmann hat hier in der ersten Sendung auch davon erzählt, wenn er viel Geld hätte, was würde er damit machen für einen guten Zweck? Du hast jetzt gerade Matthias Ginter schon erwähnt und das, was er tut. Vielleicht kannst du das mal nochmal kurz anreißen für all diejenigen, die sagen, das ist für mich unterstützenswert, weil ihr müsst ja nicht unbedingt die schwarz-gelbe Runde unterstützen, da freue ich mich auch drüber. Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet Kindern helfen, was ich immer fantastisch finde, wie läuft das da bei Matze Ginter genau ab?
Ich muss zwei erwähnen. Ich bin einerseits auch Botschafter von Right to Play, eine globale Charity-Organisation, die sich weltweit für benachteiligte Kinder einsetzt. Da geht es wirklich viel um das Recht auf Bildung zu haben, auch das Recht auf Spiel zu haben, das Recht einfach Kind zu sein. Der FC Liverpool ist da beispielsweise engagiert. Es gibt mehrere Dependancen auf der Welt. Wir bei Right to Play Deutschland unterstützen das, wie gesagt, auch natürlich global. Ich glaube, ich hoffe, dass wir es schaffen, dass ich nächstes Jahr im März ungefähr mir einige Projekte anschauen darf, beispielsweise in Tansania, um mal wirklich zu spüren, zu sehen, zu erfahren, was wirklich da passiert. Wir versuchen, Lehrer auszubilden, Schulen natürlich zu errichten. Es gibt fern im asiatischen Bereich genügend Länder, wo Mädchen einfach der Zugang zu einer Schule verwehrt bleibt. Es kostet, glaube ich, nicht lügen, 10 oder 20 Euro und ein Mädchen kann ein Jahr zur Schule gehen im asiatischen Bereich in einem Land. Das ist Wahnsinn, wenn man sich diese Zahl vor Augen führt. Also da bin ich Botschafter, unter anderem mit Severin Freund, Simon Geschke, Anna Schaffelhuber ist bei Right to Play beispielsweise, Uschi Diesel, ehemalige Biathletin. Wir haben Amelie Stiefvater, die Moderatorin beim ZDF ist. Macht sehr, sehr viel Spaß. Und bei Matthias Ginter ist es so, dass ein damaliger Pressesprecher der Junioren des DFB auf mich zukam und sagte, du, Matze Ginter, der mag dich irgendwie, obwohl er dich gar nicht persönlich kennt, aber er hört dir gerne zu und lässt fragen, ob du nicht Interesse hast, seine Stiftungsgala zu moderieren. Und zwar die allererste. Fing sehr klein an, in Emmendingen. Es war wie so eine kleine Theaterveranstaltung. Hab gesagt, ja klar, bin ich sehr happy drüber und habe dadurch Matze und seine Frau Chrissy kennengelernt, natürlich auch ein Team noch dahinter. Mittlerweile, wir haben jetzt vor kurzem die 6. Gala gehabt, diesmal im Stadion direkt in Freiburg, haben 250 Gäste, unter anderem Jogi Löw, mittlerweile Botschafter, Simon Geschke, jetzt komme ich auf ihn, ist Botschafter, Clara Bühl ist Botschafter, Kossu, ein Comedian, ein überragender Typ, ist Botschafter, Marco Rose war zu Gast, natürlich diverse Spieler, Christian Streich war auch schon mal zugegen. Und sie kümmern sich hauptsächlich um diesen Raum Breisgau-Schwarzwald. Und man denkt ja häufig daran, naja gut, bei uns, ja, wir haben natürlich ein paar Probleme, ne, auch im Bildungswesen und so. Und aber was wir auch regional erleben, wie viele benachteiligte Kinder es regional eher in Deutschland gibt. Ich glaube, darüber machen wir uns manchmal kein Bild. Tatsächlich, dass Eltern unterstützt werden müssen, weil sie beispielsweise ein behindertes Kind haben, das dringend Hilfe braucht in puncto Geräte zum Trainieren beispielsweise, für den Transport. Matze Ginter und Chrissy Ginter unterstützen eine Kinderklinik in Freiburg, neu aufgesetzt, erweitert mit vielen Bereichen, weil natürlich auch die medizinische Versorgung davon nöten ist. Also es geht natürlich um materielle Dinge, aber eben auch um emotionale Dinge. benachteiligte Kinder, behinderte Kinder auch mit Gesunden zusammenzubringen. Das sind so schöne und tolle Dinge, die ich da erlebe und erleben darf. Und dafür dann auch Geld zu sammeln, natürlich, egal ob es Right to Play ist oder natürlich auch Matthias und Chrissy, leben natürlich dann von Spenden. Das ist ja gar keine Frage, aber was ich da so erlebe, das war jetzt auch öffentlich, wir haben für die Region letztens 130.000 Euro eingesammelt. Das ist eine Riesensumme für diesen Bereich, für diese Region. Und sie vergessen halt nicht ihre Heimat. Ganz im Gegenteil, setzen sich da toll für ein und gerne bei unter der Matthias-Ginter-Stiftung vorbeischauen, wer sich angesprochen fühlt. Aber auch selbst mal gucken, was gibt's regional? Kann ich da vielleicht ein bisschen was tun? Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen Aufwand, aber es gibt noch immer noch sehr, sehr viele Menschen, die einen Fünfer vielleicht übrig haben. Ich weiß, dass es auch viele Menschen gibt, die es nicht haben.
Bestimmt.
Die nicht 5 Euro übrig haben, das weiß ich. Da gibt es natürlich die sozialen Unterschiede. Aber man kann regional was tun. Und wenn man nicht weiß, kommt das an, dann kann man natürlich bei Matthias Ginter sehr gerne was hinterlassen oder bei Right to Play sowieso. Da stehe ich auch mit meinem Namen dafür und weiß, dass es ankommt. Das sind die wichtigsten Dinge im Leben. Die Gesundheit und ein bisschen was, wenn man die Möglichkeit hat. Nochmal, ich weiß, dass es viele Leute auch nicht diese Möglichkeiten haben, aber mir macht das eine Riesenfreude, ein bisschen was zurückgeben zu können, in welcher Form auch immer, auch finanziell ein paar Euro mal zu überweisen, das dann 10, 20, 50, muss jeder für sich selber entscheiden. Da geht mir das Herz auf.
Ja, das merkt man, wenn du sprichst. Deswegen, Marco, möchte ich da gerne einen Vorschlag machen. Weil wir können natürlich hier im Dortmunder Raum oder im Ruhrpott nicht so viel tun für die Matze-Ginter-Stiftung.
Aber es gibt beispielsweise, und sag mal, es ist die Vereinszugehörigkeit mal kurz egal.
Ja,
es
natürlich.
Es gibt auch die Ruhrpott-Helden, Ingo Anderbrügge beispielsweise, der auch eine ganz, ganz enge Beziehung hat zu Matthias Ginter, zu der Stiftung. Er war jetzt auch da, brachte von den Ruhrpott-Helden, die sich genau um diese Thema im Ruhrpott kümmern, einfach mal 10.000 Euro mit. Und die haben auch schon zusammen ein Fußballcamp veranstaltet, ein Inklusionsfußballcamp veranstaltet. Und also doch da, Ruhrpott-Helden, Ingo Anderbrügge, wärmstens ans Herz gelegt.
Ja, absolut. Also solche Sachen sind immer gut. Deswegen schön, dass wir das nochmal thematisiert haben zum Abschluss der heutigen Sendung. Möchte mich vor allem dafür und nochmal auch für die Leidenschaft, das hat man jetzt auch richtig gemerkt am Ende, mit der du darüber gesprochen hast, nochmal sehr herzlich bedanken. Nicht nur für deine Zeit und deine Meinung zu Borussia Dortmund. Wir haben natürlich hier in Dortmund sehr präsent immer die große Kinderlachen-Gala. Das ist auch eine tolle Veranstaltung. Absolut. Da werden noch viel, viel größere Summen generiert. Aber das ist ja eine Vereinigung, die auch schon seit vielen, vielen Jahren existiert. Aber ja, wenn es deine Zeit mal zulässt, dass wir hier in Dortmund für einen Abend irgendwo eine gemeinsame Veranstaltung machen, wo auch immer, in welcher Lokalität, um da was gemeinsam zu sammeln, dann können wir das sehr, sehr gerne tun. Ich weiß, dass deine Zeit begrenzt ist, dass du ja auch aufgrund der, ich sag mal, rechte Situation im kommenden Sommer vielleicht nicht so viel Zeit haben wirst. Das wäre auf jeden Fall für dich persönlich sehr schön, wenn du das dann entsprechend auch am Mikrofon begleiten könntest, die Weltmeisterschaft 2026. Und nochmal der Hinweis an alle, die gerne dieses Format unterstützen wollen. Das könnt ihr nicht nur mit Geld tun. Ihr könnt das auch tun, wenn ihr Werbung dafür macht. Ihr könnt das auch tun, wenn ihr kommentiert unter den Videos. Ihr könnt die Videos auch weiterschicken. Ihr könnt eine Story teilen und ihr könnt auch den YouTube-Kanal abonnieren. Wie es in der kommenden Woche da aussieht, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich habe mir jetzt überlegt, erstmal diese Sendung abwickeln und dann gucken und langsam planen. Es gibt auf jeden Fall noch genug Zeit und dann hören wir uns hoffentlich in einer Woche wieder. Nochmal vielen Dank an dich, Marco. Liebe Grüße nach München und liebe Grüße an euch da draußen. Ciao.
Danke für die Einladung, lieber Sascha. Und,
gerne.
Grüße auch von mir an alle und bis hoffentlich bald.
Tschüss. So, Marco, kleinen Moment. Du musst noch